Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 185 und heute erwartet euch eine richtig schöne Trainingstalk-Episode, die auch so ein bisschen Bezug nimmt auf die Rennen, die jetzt anstehen, denn wahrscheinlich ist der Großteil von euch jetzt schon so ein bisschen angespannt. Die ersten Rennen sind vielleicht schon absolviert, aber im Triathlon, die Deutschen, die stehen jetzt wirklich vor der Tür. Und da sind wir drauf eingegangen, sind dann auch nochmal drauf eingegangen, wie bewertet man gute Einheiten, wie bewertet man schlechte Einheiten, was sind überhaupt schlechte Einheiten, gibt es leere Kilometer, und ganz am Ende sind wir dann nochmal eingegangen auf den Start von Patrick Lange beim Ironman Lanzarote. Das ist natürlich ein Paukenschlag, er trifft auf Sam Laidlow, und bei den Frauen Comeback von Lucy Charles Barclay. Also die Episode war wieder pickepacke voll, deswegen nicht mehr lange quatschen, Nicky Boy, sondern rein in die Werbung und dann rein in den Podcast.
Ja, wir haben noch, ich ergänze noch schnell was, natürlich auch noch so ganz kurz über Aix-en-Provence, Kraichgau und so weiter gesprochen, aber da passiert jetzt wieder so viel und wir haben vorher so viel gequatscht und das haben wir nicht mehr alles geschafft, als Entschuldigung. Es war so hinten dran gehängt, kann man mal sagen. Jetzt aber rein in die Werbung und dann starten wir mit der Episode.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung, Nils, heute Core Sensor wieder unser Sponsor, und alle, die Episode gehört haben, zum Thema Heat Training am Ende des Jahres 2025, das war die letzte Episode des Jahres, wissen schon Bescheid. Für alle anderen nochmal ein Reminder, warum jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt sein könnte, wenn ihr eh immer schon mit dem Gedanken gespielt habt, auch mal Heat Training zu machen, euch jetzt mal so einen Core-Sensor zu sichern, weil wenn ihr es machen wollt, dann braucht ihr unbedingt einen Sensor, um es auch messen zu können, was ihr da macht, weil das haben wir auch in dem Podcast erfahren, diese Blackbox, ich mache einfach mal und hoffe, das funktioniert. Das funktioniert eben nicht, sondern man muss schon wirklich gucken, dass man die richtigen Zonen erreicht und dann auch, wenn man zum Beispiel auf dem Rad macht, Belastungen reduziert, damit man auch nicht übers Ziel hinausschießt, aber auch nicht unten drunter bleibt, damit man die gewollten Effekte auch erreicht. Und das Spannende, finde ich, beim Hitzetraining ist ja nicht nur, dass man klassisch sagt, okay, ich habe ein Hitzerennen, ich bereite mich jetzt darauf vor und passe mich darauf an, weil wir wissen alle, Rot, Frankfurt, die großen Rennen, die kommen jetzt. Da kann es heiß werden und es macht absolut Sinn, da nochmal die ein oder andere Heat-Session zu machen für alle, die da starten, um sich darauf vorzubereiten, die da wirklich ambitioniert unterwegs sind. Aber Hitzetraining kann auch nochmal bis zu 5% Performance obendraus rausholen. Und wir haben in dieser Episode nochmal kurz drüber gesprochen und ich nehme es euch vorweg. Der Coach hat gesagt, es kann schon noch Sinn machen jetzt vorher. Nee, es macht nochmal Sinn.
Hat er gesagt. Es macht Sinn. Es ist aber tatsächlich, du hast es gesagt, ein Add-on. Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich positive Erfahrungen gemacht habe, dass für mich Hitzetraining aber mit dem Core-Sensor zusammenhängt. Also ich mache kein Hitzetraining ohne den Core-Sensor, weil halt einfach das Risiko zu überziehen viel zu groß ist. Ich habe die Angst vor dem Hitzetraining, die ich vorher tatsächlich hatte, eben diesen Grund zu überziehen. Die habe ich verloren, tatsächlich auch durch die Mitarbeit mit Core, durch die Informationen, die ich von Core bekommen habe und die ich auch ja dann über den Core-Sensor ablesen kann. Ist mittlerweile sehr gut auch verbunden alles. Das heißt, auch der Trainer kann sich das Ganze anschauen. Es funktioniert wirklich. Aber es muss sinnvoll gemacht werden und sinnvoll, meiner Meinung nach, funktioniert das Ganze nur mit dem Core-Sensor. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das, was man bekommt für das Invest, lohnt sich definitiv. Denn wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen riesigen Investitionen in den Core-Sensor, sondern da hält es sich wirklich für Triathlon-Verhältnisse absolut im Rahmen.
Wenn ihr euch das mal angucken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL. CorePL groß geschrieben, 10 CorePL, auch in den Shownotes steht's, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Core 2, limitiert auf einen Sensor pro Kunde, und das Ganze gilt bis zum 30. Juni. Und ich, in den Shownotes verlinke ich auch nochmal die Episode mit Aline und Tobi von Core vom Ende des Jahres, weil da ist wirklich alles drin, von allen Infos bis hin zu Protokollen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und was muss man erreichen? Also da gibt's alle Infos, wer sich da noch näher informieren will. Und sonst natürlich auch alle Infos auf der Seite corebodytemp.com. Und mit dem Code 10CorePL, alles groß geschrieben, gibt es 10% Rabatt bis zum 30. Juni. Und damit jetzt hier wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Triathlon-Chat, und wir recorden mittags, Nils. Das ist, es kommt fast nie vor. Entweder immer irgendwie morgens oder spät abends, weil es da irgendwie in unsere Tage reinpasst. Und das ist so ungewöhnlich, weil ich bin ja jetzt auch wieder voll in meiner Triathlon-Trainings-Road-Prep angekommen. War im Schwimmbad und habe mich voll mit Strati verquatscht. Wir haben gerade noch irgendwie im Schwimmbad eine Stunde am Beckenrand gestanden. Ich war fertig mit meinem Programm und Strati wollte nicht reinspringen. Wir haben, glaube ich, wir standen ungelogen, glaube ich, also es waren fast 50 Minuten, die wir am Beckenrand standen und gequatscht haben. Ich bin aus dem Wasser rausgekommen, ich war schon komplett trocken, habe dann überlegt, ob ich danach noch duschen gehe oder nicht. Und Strati dann irgendwann, oh, jetzt habe ich, ich würde jetzt auch gerne nach Hause gehen wieder. Ich war ja im Schwimmbad, oder?
Oh, da muss ich kurz zwischenhaken, weil da fällt mir tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten ein mit meiner Schwimmstärke, / Schwimmschwäche. Ich habe ja auch erst sehr, sehr, sehr spät schwimmen gelernt, tatsächlich mit 19. Die Geschichte habe ich jetzt auch schon öfter erzählt, dass ich wirklich als Kind ja richtig Angst hatte vorm Wasser, weil Frau Buhr, der Name hat sich eingebrannt. Ich bin ja so ein klassisches 70er-Jahre-Kind und bei Mutter und Kind schwimmen, nee, Mutter und Kind schwimmen war es nicht, da wäre meine Mama ja dabei gewesen. Aber viele Kinder haben ja Angst, mit dem Kopf unter Wasser zu gehen. Und da gibt es, wie ich im Sportstudium gelernt habe, tolle Möglichkeiten, Kindern die Angst zu nehmen, indem man dann halt einfach unter Wasser immer mit den Fingern Zahlen anzeigt. Und dann vergisst man, dass man unter Wasser ist, ist im Spiel und dann gewöhnt man sich als Kind daran. Aber Frau Buhr war so richtig schön oldschool, 70er Jahre, und hat meinen Kopf genommen und einfach unter Wasser gedrückt. Mein Bruder wurde von ihr, der ist ja 4 Jahre älter als ich, der wurde von ihr einfach ins tiefe Becken geschmissen und gesagt, schwimm. Also es war wirklich krass. Und als Kind willst du ja nicht sagen, dass du Angst hast vor dem Schwimmtraining. Deswegen habe ich meiner Mama auch nichts gesagt. Und irgendwann, keine Ahnung, 3., 4. Woche, hat meine Mama dann aber echt gemerkt, dass ich halt einfach richtig Schiss habe und so kurz vor den Tränen war. Und dann habe ich ihr gebeichtet, dass Frau Buhr halt irgendwie besondere Methoden hat. Und dann hat meine Mutter pädagogisch wertvoll Frau Buhr zur Brust genommen, mich beim Schwimmen abgemeldet und nie wieder angemeldet. Das heißt, als 4-5-Jähriger war diese Angst vorm Wasser total drin in meinem Kopf. Oh, und es wurde nichts dagegen gemacht. Und da ich ja Gott sei Dank in den anderen Sportarten relativ talentiert bin, war es dann wirklich in meiner ganzen Schulzeit so, dass ich im Winter, wenn Schwimmtraining war, was für ein Zufall, erkältet war. Und im Sommer, was ja auch tatsächlich der Fall ist, hatte ich halt Heuschnupfen. Das heißt, ich saß immer am Beckenrand, bin nie geschwommen. Dadurch, dass ich in den anderen Sportarten aber so gut war, hat keiner der Sportlehrer jemals vermutet, dass ich nicht schwimmen kann. Und so bin ich dann ja durch meine Schulkarriere gekommen, ohne schwimmen zu können. Mit 19, kurz vorm Abi, habe ich dann aber gesagt, nee, du hast jetzt echt Bock, mit Triathlon anzufangen. Und dann war es richtig, richtig, richtig schwer, schwimmen bzw. kraulen zu lernen. Und das hat mich da so ein bisschen meine ganze Karriere verfolgt. Und dann war ich mit Kai, einem meiner besten Buddies, der damals auch Triathlon gemacht hat. Der hat tatsächlich schon in den 80ern angefangen. Also das war wirklich so einer der allerersten Stunde. Und Kai und ich waren beides, er konnte gut schwimmen, aber war jetzt auch nicht der begeisterte Schwimmer, was das Training anbelangt. Und dann sind wir wirklich mal so dieses klassische Sommer, bewölkter Tag, Freibad schwimmen, wo man ja eh schon keinen Bock hat, weil die Bahnen ja grundsätzlich nie gezogen sind. Ich glaube, da waren wir beide auch schon im Studium und haben halt normal studiert. Das heißt, wir waren tagsüber logischerweise nicht in der Uni, sondern wollten schwimmen gehen. Hatten, glaube ich, am Tag vorher zu unserer Verteidigung relativ hart trainiert und sind dann zum Freibad gefahren zusammen, sind an den Beckenrand gegangen und dann genau diese Situation, die du gerade beschrieben hast, mit dem Unterschied, dass aber keiner von uns beiden geschwommen ist, weil wir zusammen hingefahren sind. Und da haben wir wirklich dermaßen prokrastiniert. Wir standen da und halt immer Fuß rein und irgendwie noch einen Satz gefunden, um nicht ins Wasser springen zu müssen. Und dann ging das wirklich so 20 Minuten. Und dann haben wir beide beschlossen, dass es heute keinen Sinn macht, zu schwimmen.
Frau Buhr war bestimmt
und
noch da.
Und sind wirklich, ne, Frau Buhr war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt. Aber das war, Frau Buhr war Barmstedt und das war das Freibad in Elmshorn. Und dann sind wir wirklich wieder duschen gegangen, haben auch Eintritt gezahlt und alles. Also das war wirklich, hat auch Kosten verursacht und hatten auch beide relativ lange ein schlechtes Gewissen, dass wir hingefahren sind, 10 Kilometer, Eintritt gezahlt, haben eine halbe Stunde lang am Beckenrand gequatscht haben und dann nicht ins Wasser gegangen sind.
Wenigstens war es ein Freibad. Halte ich euch zugute.
Das kann man noch so ein klein bisschen. Die Geschichte hauen wir uns natürlich jetzt immer noch um die Ohren. Kannst du dich erinnern, als wir damals, keine Ahnung, was war, 95, 96 wahrscheinlich nicht ins Wasser gesprungen sind? Meinst du, dass Strati noch reingegangen ist oder nicht?
Ja, 100%. Der macht 5K voll Minimum. Also, das ist. Ich meine, der hat ja heute Entlastungstag, muss nur schwimmen und Kraft machen, da hat er ja keinen Stress. Also das ist ja, da hat er ja Zeit.
Das stimmt.
Das ist aber ja, das ist, ja, so war das.
Und er, aber dann, du, wie ist bei dir? Du bist jetzt echt, Hebel ist umgelegt. Hebel on the table.
Hebel ist umgelegt. Ich bin gestern, ich bin auch wieder voll im Profi-Plan angekommen. Also diese Woche werde ich also ich warte das Wochenende jetzt mal ab, bevor ich zu große Töne spucke hier, aber bin gestern die Intervalle gefahren. Radform ist immer noch richtig gut da. Also gestern diese Session 4x8 EB und dann 20, 15, 10 Sweet Spot drauf, sogar auf der Rolle gefahren.
Oh.
War richtig gut, hat sich richtig gut angefühlt. Und Laufen ist so, dass ich da noch die Intervalle weggelassen habe, sondern jetzt einfach nur die Sessions mache, um auf die Kilometer zu kommen. Aber da wäre jetzt sonst so in Laufwoche 2 bei mir wieder gewesen, 3x3x1000. Nee, das wäre jetzt dann zum Einstieg ein bisschen doll gewesen. Und da mache ich das, was wir vorher schon besprochen hatten. Erstmal auf die Kilometer kommen und am Ende, das ist jetzt so für mich, muss ich sagen, für den Kopf ganz geil, weil ich dadurch ganz gut wieder so reinkomme, dass ich sagen kann, okay, Race Pace soll sich ja wahrscheinlich irgendwie, wenn alles top läuft, so irgendwas um den 5er Schnitt bewegen. Das heißt, wenn ich dann meine normalen lockeren Läufe mache, ist ja alles schon erstmal in Anführungsstrichen Race Pace. Und das nimmt halt diesen Druck voll raus, dass du auch irgendwie jetzt noch geile Intervalle laufen musst oder sonst was. Und ich kann mich noch echt gut erinnern, auch ans Project 2022, wenn du hart Rad gefahren bist und dann noch hart läufst, das killt einen schon. Und wenn da nicht die riesen Base da ist, und damit fahre ich jetzt gefühlt gerade ganz gut, dass ich auf dem Rad halt die Intensitäten mache und beim Schwimmen und eben entsprechend dann so ein bisschen beim Laufen einfach sage, okay, fast alle Läufe, die ich mache, sind ja eh in der angepeilten Race Pace schon. Das heißt, ich trainiere und optimiere und ökonomisiere einfach meine Race Pace bis zum geht nicht mehr, und alle Kilometer, die ich mache, sind Race Pace oder leicht runter.
Ist ja auch,
da gucken wir, wie es ausgeht.
Ist ja auch durchaus ein Ansatz, den auch einige Trainer verfolgen, dass halt einfach gesagt wird, die Intensität holen wir uns primär übers Radfahren. Da kann man ja jeden Tag eigentlich irgendwas einbauen und es hat einen Reiz aufs System. Oder natürlich übers Schwimmen, haben wir schon oft drüber geredet, dass man beim Schwimmen natürlich auch gerne auch mal die höheren Intensitäten, also sprich jenseits der zweiten Schwelle Richtung VO2 Max, also wirklich intensive Sachen gut machen kann, weil halt der muskuläre Impact beim Schwimmen wesentlich geringer ist als jetzt gerade beim Laufen, wo man ja sein eigenes Gewicht auch noch trägt, oder halt auch beim Radfahren, wo man dann doch sehr, sehr viel auch an Energie gerade umsetzt.
Ich gehe da ganz kurz rein, weil das Witzige ist, und ich glaube, dass das auch wahrscheinlich viele Age-Grouper haben werden, wenn die wirklich fit sind. Das Problem ist, dass jetzt gerade, weil ich ja dieses Jahr auch wieder so wenig geschwommen bin, wenn ich halt so eine einfach Wegbade-Pace, 1,30 ist das dann so für mich, schwimmen, da kann ich dann jetzt auch irgendwie 4 Kilometer schwimmen und das ist völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt dann nur Intensität reingebe, also ich sag mal alles unter 1,20, dann gehen mir irgendwann noch so die Arme zu, dass ich gar nicht mehr in höhere Pulsbereiche komme, weil du jetzt sagst, der Impact ist nicht so hoch, ja. Aber wenn du dann halt nicht regelmäßig im Wasser bist oder nur einmal die Woche oder sowas gehst, dann kannst du da auch gar keine geilen VO2 Max Sessions im Wasser machen, um diesen Reiz zu setzen, weil dir einfach die Arme so zugehen. Wenn du dann Herz-Kreislauf-System einigermaßen fit bist, dann passiert da, kannst du da mal kurz ein paar 50er machen, wo du die Pumpe hochballerst, aber halt nicht irgendwie längere Schwellensets oder sonst was. No chance.
Jetzt geht natürlich wieder die Alarmglocke los, weil 99,99% der Hörer dich jetzt hassen für diese Aussagen. Ich bin in diesen 99,99%
mit der Schwimmpace, oder was?
Inkludiert mit der Schwimmpace, lockere so, 1,30 ja. Abbaden. Aber das ist halt einfach leider so, wenn man, oder Gott sei Dank so, wenn man als Kind im Becken groß geworden ist, so formuliere ich das mal. Und du warst ja noch nicht mal mehr Hardcore-Schwimmer, der jetzt jahrelang zweimal am Tag vor der Schule und nach der Schule ins Wasser gegangen bist, sondern du hast es auf
viermal die Woche.
Genau, viermal die Woche. Aber das reicht schon, wenn man ein bisschen Bewegungstalent hat und halt dranbleibt, um halt als Kind wirklich dieses viel zitierte Wassergefühl umzusetzen. Und dann kommen halt diese Zeiten zustande, wenn man dann noch eine gute Physis hat, eine gute Fitness hat, wie wir das oft sagen. Aber jetzt gibt's natürlich wieder Kommentare, dieser Flex von den Zeiten. Das ist so überhaupt gar nicht gemeint.
Doch.
Und
doch. Und das ist beim Laufen bei dir auch so gemeint. Man darf auch stolz sein auf das.
Nee, da hat sich's ausgeflext. Da ist nichts mehr mit Flex. Das ist aber tatsächlich auch so, was du sagst. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen auch zum Beispiel in den Plänen keine längeren GR2-Intervalle drin sind, was Top-Schwimmer natürlich gerne schwimmen. Dass sie
ach, für Schwimmen, ja.
Nee, beim Schwimmen. Nee, gerade beim Schwimmen, weil natürlich Top-Schwimmer gerne irgendwie ja, irgendwelche Strecken, Pyramiden, 600, 6x100, 400, 4x100, 200, 2x100 schwimmen, aber 600 GA2 ist halt für den Großteil der User einfach eine Geschwindigkeit wie GA1, also 600 Meter am Stück zu schwimmen ist schon hart genug und da dann irgendwie noch eine Differenz hinzubekommen von, sag jetzt einfach mal 10 Sekunden, bei dir wäre das jetzt zurzeit GA1 1,30 und wenn du dir halt zügig schwimmen sollst, ist es 1,20, wenn du in Form bist, eher 1,15, 1,10. Aber das haben 1,10 halt,
auch nicht, das wäre Wunschdenken.
Naja, aber zur Zeit des Projects bist du das an den Füßen von den Top-Jungs mitgeschwommen.
Ja, ja, gut, wo ich richtig fit war. Ja, genau, ja. Da bin ich auch 5 von dem Woche geschwommen wieder.
Ja, ja, genau, okay. Das meine ich damit. Aber das ist halt einfach einer der Gründe, weswegen die Intervalle dann eher kürzer sind. Also man kann sagen, je weniger gut man schwimmt, desto kürzer sollten die Intervalle sein. Ich finde, so eine maximale Länge von 200 Metern, was das Schnellschwimmen anbelangt, reicht da eigentlich. Da kann man gerne 5, 6, 7, 10 mal 200 Meter schwimmen. Aber halt längere Strecken von 300 oder 400 Meter, da geht es dann einfach schon um die Distanz. Und da sollte man dann lieber die schnellen Serien 50er oder 100er schwimmen, weil man da wirklich dann auch eine Geschwindigkeit aufbauen kann. Oder was ich auch sehr gerne schwimmen lasse, ist irgendwie Wechsel, 100 Meter schnell, 100 Meter locker oder 1 bis 3 gesteigert. Aber ja, das ist tatsächlich so. Jetzt habe ich tatsächlich, was mir selten passiert, ein bisschen den Faden verloren, weil du zwischengegangen bist mit den Zeiten. Wie sind wir darauf gekommen, Nickelboy? Weißt du das noch? Weißt du auch nicht mehr? Oder weißt du es noch? Jetzt musst du mir den Arsch
retten. Das ist ja das, worauf du eigentlich immer stolz bist, dass du nicht den Faden genau. verlierst und immer aber wieder jetzt, den
das ist der Urlaubsmodus, in dem ich bin.
Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass du auch mal den Faden verlierst und nicht immer wieder aufnehmen kannst. Wir haben gesprochen über
ich hab's wieder. Über Lauf, ja? Lauf, ja? Laufumfang, Laufintensität yes. und Race Pace. Yes. Und dann habe ich gesagt, yes. dass das durchaus auch der Ansatz ja tatsächlich von einigen Trainern ist, die Intensität primär übers Schwimmen und übers Radfahren machen, weil Laufen natürlich halt einfach strukturell das Belastende ist. Und wenn man halt hart läuft, ist man muskulär und strukturell, also vom Bänder- und Sehnapparat, halt einfach am nächsten Tag oder auch gerne 2 bis 3 Tage, je nachdem wie hart die Session war, angeschossen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich ein großer Fan bin davon, nicht deutlich über die Schwelle zu trainieren, also wenig VO2-Max-Sachen zu machen. Natürlich macht das Sinn, die teilweise zu machen, gerade auch im Winter, aber solche Einheiten wie 12, 15, 20 mal 400 Meter auf der Bahn im Laufen, das sind halt einfach wirkliche Killer für die Struktur und da muss man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein, muss realistische Zeiten laufen. Viele laufen diese Einheiten dann halt auch viel zu schnell und sowas haut einen dann gerne mal 2, 3, 4 Tage aus. Wohingegen, wenn man wirklich sich an der Schwelle bewegt, kann man da wesentlich mehr Zeit an der Schwelle verbringen, was ich persönlich als effektiver erachte und was eigentlich auch so die Resultate der Athleten zeigt und auch das Feedback, was wir bekommen von den Athleten, die entweder jetzt Marathons gelaufen sind nach den Plänen oder jetzt halt die Triathlons machen. Aber der Ansatz ist natürlich bei vielen, vielen Athleten, bei vielen Trainern da, dass sie halt sagen, nee, wir lassen das beim Laufen weg und konzentrieren uns dann beim Laufen auf die Einheiten, die halt wichtig sind, sprich Race-Pace-Intervalle, also dann auch oftmals bei Profi-Athleten die ruhigen Kilometer eher wegzulassen. Dass man halt sagt, das sind leere Kilometer. Wenn ich rede jetzt einfach mal davon, dass die Top-Athleten im Männerbereich 3,45 laufen, im Frauenbereich 4er-Schnitt bis 4,10er-Schnitt, im Profibereich auf der langen Distanz. Und dass man dann halt sagt, die 50, 60 Kilometer, die wir laufen, die versuchen wir dann wirklich in dieser Zielgeschwindigkeit zu laufen. Und diese ruhigen Kilometer von 5,10 pro Kilometer oder 4,30 bis 4,40, das lassen wir weg. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Aber diesen Ansatz gibt es ja und der ist auch durchaus berechtigt. Und da gibt es viele Athleten, die damit auch erfolgreich sind. Haben wir auch schon mal drüber diskutiert, wenn man sich dann die absolute Weltspitze anschaut, die jetzt halt bei den Frauenzeiten um die 2,40 laufen, 2,45 vielleicht, oder halt bei den Männern eher Richtung 2,35, 2,30. Da sind dann eigentlich schon alles Leute, die auch ein hohes Volumen laufen, also wo eher Richtung 100 Kilometer gelaufen wird. Und die werden dann natürlich zum Teil auch langsamer gelaufen, weil wenn ich 100 Kilometer einfach nur in diesen Zielbereichen laufe, dann fliege ich natürlich irgendwann auseinander.
Das finde ich nochmal ganz wichtig, eben diese Differenzierung und dieses, also ich hatte mir jetzt gerade als Frage nochmal für dich auch aufgeschrieben, leere Kilometer, gibt's die wirklich? Weil ich finde mal, das ist so eine Aussage im Laufen, also klar, für mich gibt's die eher ehrlicherweise im Radfahren, wenn ich dann mit irgendwie 100 Watt im Windschatten 4 Stunden in der Gruppe rumfahre bei 80 Kilo, Da denke ich mir immer, okay, dann hast du eine Herzfrequenz von irgendwie 95, 100 und da passiert ja wirklich nicht viel. Aber beim Laufen hast du doch muskulär und strukturell immer einen Impact irgendwie, dass da ja immer auch eine Anpassung ist und auch du an dem Umfang irgendwie arbeitest. Und da habe ich mich schon immer gefragt, diese Aussage, leere Kilometer, das habe ich nie so richtig verstanden, ehrlich gesagt, weil der Reiz im Laufen ist immer da. Wenn du Zehner läufst, das fühlt sich, auch wenn du echt locker läufst, fühlt sich das immer anstrengender an, als wenn du anderthalb, zwei Stunden locker mit dem Rad rumrollst.
Absolut, weil du halt immer dein Gewicht tragen musst. Und ich meine, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, der ja in den letzten Jahren extrem in Fokus getreten ist durch die Carbonsohlen der Schuhe, die jetzt da sind, die modernen Schuhe. Jetzt auch nicht mehr so modern, das ist jetzt auch nichts ganz Neues mehr, aber es war halt vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall. Und was ja das Entscheidende ist, ist ja tatsächlich die Stiffness, die Steifigkeit der Bänder und der Sehnen. Also das ist ja ein bisschen das Prinzip der Carbonsohle, dass halt einfach der Impact sofort wieder in den Output quasi, den Energieoutput rausgeht. Und dass die Gelenke und Bänder und Sehnen fester sind, je mehr Kilometer man läuft. Deswegen ist dieses hochvoluminöse Training, der Afrikaner gerade auch oder auch die italienische Methode, wo man halt Wochenumfänge im Marathonbereich von über 200 Kilometer pro Woche läuft, gerne auch mal hoch bis 250 Kilometer pro Woche läuft. Und das sorgt halt dafür, dass halt einfach die Steifigkeit des Sprunggelenks, Steifigkeit im Deutschen klingt jetzt eher negativ, weil das nach Unflexibilität an ist. Stiffness ist eher im Englischen. Deswegen trifft es da eigentlich das Ganze ein bisschen besser, weil es halt um Energiegewinnung quasi geht. Und da ist halt der ganze Sprunggelenksapparat, die ganze Muskulatur, der ganze Bänder- und Sehnenapparat wird halt mit diesen Kilometern immer fester, was dafür sorgt, dass man auf natürliche Art und Weise Carbonsohlen hat. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das wird mittlerweile durch die neuen Schuhe, durch die modernen Schuhe halt ein bisschen ersetzt. Das ist tatsächlich so, dass halt einfach der Laufstil ökonomischer wird durch diese Schuhe. Aber klar, je besser die Lauftechnik ist, desto mehr
profitiert man ja auch von den Carbon-Schuhen. Also das ist
ja, wobei witzigerweise mehr profitierend und schlechtere Läufer von den Carbon-Schuhen.
Ja, aber du bist am Ende trotzdem schneller.
Trotzdem ist man am Ende schneller, genau das.
Ja.
So, aber der Punkt ist, und da bin ich 100% bei dir.
Sorry, ich bin immer. Aber ich trainiere jetzt weniger, weil dann profitiere ich mehr
von den Schuhen.
Ey, das ist mein Slogan.
Ja, genau.
Wieso laufe ich überhaupt für Rot? Ich fahre jetzt nur noch Rad, dann profitiere ich mehr von den Schuhen. Überleg mal, jetzt macht's Sinn.
Hast du doch viel mehr davon. Das ist auch wenn du dann guckst, was du kohlemäßig rausholst aus den Schuhen. Auch dann profitierst du ja. Lohnt sich das viel mehr Geld in die Schuhe zu investieren.
Kosten, Nutzen, alles. Egal, wie du es betrachtest. Leute, Lauftraining, streichen.
Genau, du darfst nur nicht die gesparte Zeit in Eis essen gehen, investieren, so wie ich es hier gerade gemacht habe. Aber nein, aber es ist tatsächlich so, dass aber natürlich dieser Umfang beim Laufen, dass es irgendwann kippt, weil du hast natürlich immer einen Impact. Es gibt viele Lauftrainer, die immer noch sagen, jeden Tag laufen musst du machen. Ich finde es halt, es kippt irgendwann natürlich, weil du natürlich auch immer eine Belastung für den Bänder- und Sehnenapparat hast. Und gerade nach Wettkämpfen, die wirklich an die Substanz gehen, sprich Marathon oder halt auch Ironman, gerade auch ein schneller Marathon hat mehr Impact, weil er mit einer höheren Geschwindigkeit gelaufen wird als ein Ironman. Auch für Hobbyläufer, also jetzt ambitionierte Hobbyläufer, sagen wir jetzt einfach mal, ihr lauft im Ironman einen Marathon im 5er Schnitt, das wäre ein 3,30er Marathon. Seid ihr imstande, den Rheinmarathon vielleicht im 4,30er Schnitt pro Kilometer zu laufen, was auf einen 3,10 Marathon hinausläuft beim Stadtmarathon? Ist der Impact bei diesem reinen Stadtmarathon, obwohl man keine Vorbelastung durchs Schwimmen und durchs Radfahren hat, größer? Es wird mehr Muskelstruktur zerstört als halt beim Ironman. Vom Nervensystem her sieht das ein klein bisschen anders aus von der Hormonausschüttung. Man ist platter nach so einem Ironman, hat so eine tiefgehende Müdigkeit, aber die reine muskuläre Belastung, die Bänder- und Sehnenbelastung, die ist tatsächlich beim reinen Marathon höher. Mhm. Und da, wenn man solche Extrembelastungen hat, Marathon, egal ob Ironman oder Solo-Marathon, finde ich es schon wichtig, dass man auch mal nicht läuft. Und das ist eigentlich das beste Beispiel, weil ich das tatsächlich mit Dani ja nach dem Ironman Südafrika hatte, wo ich gesagt habe, es wäre schon ganz gut, wenn du jetzt noch mal irgendwie 45 Minuten auf die Rolle gehst am Tag danach, wo danach ja auch so ein paar Kommentare waren, wie kannst du denn am Tag danach trainieren? Die ist aber halt am nächsten Tag auch schon wieder zurückgeflogen. Das heißt, es ist wichtig, auch diesen Flug vorzubereiten. Und wenn man dann halt einfach auf die Rolle geht oder aufs Rad geht und sich ganz locker bewegt, fühlt man sich am nächsten Tag besser. Es gibt auch viele Trainer, Brad Sutton beispielsweise, der lässt die Athleten am nächsten Tag schon wieder laufen. 30, 40 Minuten. Und das ist natürlich schon wesentlich härter. Also es tut dann auch wahnsinnig weh. Tatsächlich hilft auch das, den Blood Flow, die Zirkulation des Blutes anzuregen, dass halt auch die Schlagstoffe rausgetragen wird. Auch dann fühlt man sich besser. Aber das kann natürlich auch relativ viel kaputt machen. Und auch vom Kopf her, jeder weiß, wie er sich nach dem Ironman fühlt, der das Ganze schon mal gemacht hat, hat man keinen Bock, die Laufschuhe zu schnüren und wieder laufen zu gehen. Beim Radfahren fragt man sich ja schon, warum mache ich das Ganze? Aber beim Radfahren fühlt sich das Ganze halt wesentlich besser an. Deswegen sind auch diese regenerativen Einheiten, finde ich persönlich, beim Radfahren wesentlich besser. Du hast es gesagt, man kann sich mit lockerem Puls aufs Rad setzen und fühlt sich eigentlich auch so nach harten Läufen oder nach langen Läufen besser, als wenn man das Ganze nicht macht. Beim Laufen, und so sind wir darauf gekommen, gibt es leere Kilometer. Sagen wir mal so, es gibt Minuskilometer, weil die Form kaputt machen können. Weil du halt irgendwie.
Ja, wenn du dann übertreibst oder zu viel, klar, aber, dass du dich verletzt.
Genau,
aber du so hast, dieses. Ich laufe nicht mehr locker, sondern ich laufe immer schnell. Und dann kommt ja das, was du gerade gesagt hast, auch noch on top. Wenn du halt dann nicht mal auch lockere Kilometer und quasi einen Lauf mit etwas weniger Impact hast für die Kilometer, dann hast du ja auch immer durch die schnelleren Läufe immer eine höhere Belastung im Training. Das heißt, dann auch noch ein Unterschied, ob ich 40 Kilometer laufe, wo 10 Kilometer leere Kilometer von sind, in Anführungszeichen, oder ob das alles Qualitätskilometer sind. Da ist halt dann auch so die Belastung natürlich nochmal viel, viel höher. Wobei man dann erstmal sagen würde, okay, ich laufe nur 10 Qualitätskilometer, dann gehe ich auf 20, dann gehe ich auf 30 und dann gehe ich vielleicht irgendwann auf 40 und halt den Umfang gleich, wenn es zeitmäßig nicht mehr geht. Aber trotzdem muss ich das ja vorbereiten und kann nicht sagen, ja, ich streiche jetzt einfach meine leeren, lockeren Läufe und mache nur noch Qualität und dann habe ich meine Zeit optimal genutzt. Das ist ja irgendwie so dieser Denkfehler, den man dann schnell hat, wenn man diese Aussagen immer hört, ja, ich laufe jetzt keine leeren Kilometer mehr. Also, keine Ahnung, das ist, du trainierst immer. Das ist, wenn du rausgehst und Sport machst, das ist immer besser, als nichts zu machen und auch immer besser, als immer nur rauszugehen und zu denken, du musst Intervalle machen, auch für den Kopf, Spaß an der Sache, sonst was. Also diese, deswegen wollte ich es einfach nochmal so provokant sagen, gibt es überhaupt leere Kilometer? Für mich gibt es die nämlich nicht und ich finde diese Aussage immer so, ja, keine Ahnung, ich check nicht, warum es die gibt.
Ich glaube tatsächlich, dass damit eben diese Kilometer gemeint sind, gerade beim Laufen, die halt das Fass zum Überlaufen bringt.
Ah, okay.
Ich wollte gerade sagen, zum Überrollen bringt, aber dann hätte ich wieder einen Deckel gedeckt. Das Fass zum Überlaufen bringen sind halt einfach leere Kilometer. Wäre jetzt vom Gewissen her, ich will diese Woche 100 Kilometer laufen, hab am Samstag einen knallharten Lauf gemacht, der vielleicht auch lang war, fahre dann am Sonntag nochmal 4 Stunden Rad und sage, ich laufe jetzt abends nochmal 10 Kilometer, um die 100 Kilometer voll zu machen, bin schon total im Sack, habe mich schlecht verpflegt, bin auch dehydriert von der Radausfahrt noch und laufe dann halt diese 10 Kilometer, um die 100 voll zu machen. Und das sind dann leere, sinnlose Kilometer, weil die dafür sorgen können, dass ich halt irgendwie eine Verletzung beziehe, entweder strukturell oder auch muskulär und dann halt wochenlang gar nicht mehr laufen kann. Das können dann halt einfach diese Läufe sein, die zu viel sind. Genauso wie viele ja auch sagen, man soll erst spät anfangen mit Langläufen. Ich persönlich finde, dass die langen Läufe vorbereitet werden müssen, weil da haben wir auch schon oft drüber geredet, was ist ein langer Lauf. Und am Anfang, wenn man noch nicht viel gelaufen ist, ist ein Stundenlauf ein langer Lauf. Irgendwann ist es ein 90-Minuten-Lauf, irgendwann ist es ein 2-Stunden-Lauf. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind wie du, der jetzt Ewigkeiten keine langen Läufe mehr gemacht hat und jetzt fängst du 6, 7, 8 Wochen vor dem Ironman an, lange Läufe zu machen und machst dann irgendwie einen 100-Minuten-Lauf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt auseinanderfliegst, sehr, sehr groß. Wenn ich diesen Lauf aber vorbereitet habe, durch eben Läufe in der Länge, die aber halt ruhig waren, wo der Impact muskulär gesehen relativ gering ist, ich den einfach nur wirklich abschlapp, also das heißt dann halt auch für viele 6,30, 6,45er Pace pro Kilometer zu laufen, aber ich bin 2 Stunden auf den Beinen. Dann bin ich muskulär so gut vorbereitet, dass ich dann in den entscheidenden Wochen vor dem Ironman das Ganze auch in einer 5,45er oder 5,50er Pace machen kann, was dann vielleicht meine Race-Geschwindigkeit ist für einen Ironman. Oder halt 5,30er Pace, 5,15er Pace. Aber die Länge macht mir nichts mehr aus. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch einer der Gründe, weswegen ich ein großer Fan bin von Long Runs, weil die halt sehr, sehr effektiv sind. Es ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich oft schon gesagt. Arthur Lydiard, neuseeländischer Trainer, großer Fan vom Long Run, der hat das auch mit 800-Meter-Läufern oder 1500-Meter-Läufern gemacht, weil halt die Ökonomisierung sehr, sehr gut ist. Man darf halt nicht den Fehler machen, diese Long Runs dann zu schnell zu machen, weil dann ist der Impact natürlich viel zu groß. Also der Long Slow Run und langsam ist halt sehr individuell. Für die schnelleren Läufer ist langsam dann halt ihr 30er, 5er Pace, was übrigens auch die Norweger sehr häufig laufen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass Kaspar Stornes letztes Jahr sehr, sehr viele seiner Wochenkilometer im Bereich vom 5er Schnitt, 4,45er Schnitt gelaufen ist.
Und das ist krass, wenn man überlegt, seine Race Pace ist halt 3,30.
Seine Race Pace ist 3,30, ganz genau.
Das sind anderthalb Minuten.
Exakt. So, und da sind wir halt einfach genau bei dem Punkt, den wir vorher angesprochen haben, dass es halt darum geht, einfach viele Kilometer zu machen, um halt imstande zu sein, nach 3,8 Kilometer Schwimmen auf sehr, sehr hohem Niveau, 180 Kilometer im Fatmax-Zone-2-Bereich oder Carbmax-Bereich zu absolvieren, danach dann halt einfach noch so ökonomisiert zu sein, dass man dann halt den Marathon im 3,30er Schnitt läuft. Und da ist halt die Methode, in dem Fall viele Kilometer zu laufen, einige in dieser Zielgeschwindigkeit, Super Sunday, haben wir oft drüber gesprochen, wo man 3x9 Kilometer dann in dieser Pace läuft oder halt auch schneller. Das letzte 9-Kilometer-Intervall wird dann gerne im 3,20er, 3,15er Pace bei denen laufen. Aber so ökonomisiert das Ganze und das ist ein Ansatz, den ich auch schon seit vielen Jahren fahre, gerade auch im Marathon, und der, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung 8 Sleep, unser Presenter. Und Nils, ab nächste Woche wird es wieder heiß und wir hatten hier bei uns in der Bonner Region um Kalifornien rum, sagen wir ja immer, schon die ein oder anderen heißen Tag, und ich bin jetzt schon wieder angefangen, habe mein Bett umgestellt. Ich bin schon wieder, wenn ich ins Bett gehe, bei -2 und lege mich in mein schön vorgekühltes Bett, und das ist einfach wunderbar. Hast du es jetzt endlich auch schon mal kalt benutzt oder bist du immer noch Fenster auf und im warmen Mode in Hamburg?
Wir hatten tatsächlich in Hamburg diese Temperatur noch nicht, dass ich nachts die Kühlung brauchte, wobei ich jetzt doch schon so ein, zwei Mal drüber nachgedacht habe, und ich glaube, doch, ich habe es
einfach zweimal an der Seite klopfen, ja, dann wird's kühler.
Genau, dann wird's kühler, aber noch nicht so, wie du es beschrieben hast. Also wir hatten noch nicht diese Nächte, wo der Schweiß die Oberschenkel runterläuft.
Aber das kommt jetzt nicht. Nächste Woche. Und deswegen, 30 Grad.
Ja, das glaube ich in Hamburg noch nicht, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich darauf gespannt bin, denn die Schlafqualität, die wird halt einfach durch Eight Sleep deutlich verbessert, und ich habe es auch schon oft genug gesagt, es geht dabei nicht nur um Performance-Steigerung, ich weiß, das wollen wir alle. Die ist sogar relativ teuer oder sagen wir hochpreisig erkauft, denn es hat natürlich seinen Preis, aber was viel wichtiger ist, es geht tatsächlich um Gesundheit, und das finde ich viel, viel wichtiger, denn Schlaf ist das, was Longevity-mäßig am meisten bringt. Wenn man gut schläft, wenn man regelmäßig schläft, regelmäßige Schlafzeiten hat, dann geht es einem einfach besser. Dann ist das Immunsystem besser, dann ist man halt einfach wesentlich besser aufgestellt. Man performt besser in der Beziehung, im Job, im Training. Deswegen finde ich wirklich, geht es bei Eight Sleep nicht eigentlich darum, die Leistung zu steigern, sondern wirklich einfach gesünder zu sein. Und das muss man ausprobieren. Ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich auch schon von einigen gehört, die sich das Eight Sleep Bett oder die Auflage, was auch immer, bestellt haben und die total begeistert sind. Also ich habe von noch keinem gehört, der es zurückgeschickt hat. Denn das kann man ja machen. Man kann es 30 Tage testen. Das ist der riesengroße Vorteil. Und wie gesagt, es ist eine Investition in eure Gesundheit, die sich dann doch wirklich lohnt. Also bringt definitiv mehr als irgendwie ein neues Rad oder eine Scheibe oder der dritte Neo oder sonst irgendetwas. Einfach mal ausprobieren. Es ist wirklich etwas, was eure Leistung, eure Gesundheit steigert.
8sleep.com/pushinglimits. Da gibt es auch nochmal alle Infos und Infos zu Studien, die es gibt, wie es euch helfen kann, wie viel besser man schläft, warum, dass man schneller einschlafen kann und so weiter. Also checkt da alle Infos mal aus, wobei euch 8sleep helfen kann. Und mit dem Code PushingLimits, alles groß geschrieben, gibt es auf den POD 5 Ultra 350% Rabatt. Und das Beste ist halt einfach, was Nils schon gesagt hat, ihr könnt das ganze Ding 30 Tage testen. Und jetzt, wo die heißen Tage kommen, ist auch die beste Zeit, es zu testen, weil da merkt ihr auch den allergrößten Unterschied. Ich habe das Ding jetzt knapp ein Jahr und kann es einfach sagen, im Winter super cool, aber im Sommer ist es für mich einfach ein richtig, richtig großer Gamechanger, und ich will es auf gar keinen Fall mehr missen. Also checkt das aus und jetzt wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und jetzt dazu passend ist noch ein Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, finde ich. Da kamen auch ein paar Kommentare noch zu. Wir haben ja über KI-Coach und sonstige Themen gesprochen, wo dann auch ein paar Kommentare drunter waren unter dem Podcast, die dann bezogen waren bei uns auf dem Club, dass da noch man das verbessern könnte, dass jede Trainingseinheit von einem KI-Coach kommentiert wird, analysiert wird, kann ich schon mal sagen, sind wir natürlich dran. Es ist aber auch immer die Frage, wenn man dann den Kommentar weiterliest, wie tief sollte man denn wirklich irgendwie jede Session auch analysieren und wie doll macht Sinn, da richtig, richtig tief einzusteigen, und verliert man sich da vielleicht nicht auch manchmal in einer einzelnen Session und hat sowas, wo wir letzte Woche auch viel drüber gesprochen haben, das Bigger Picture, wie man immer so schön sagt, dieses, ich muss halt die Stunden machen und Woche für Woche für Woche aufeinander bauen und meine Steine aufeinander legen und mich nicht in irgendwie der Analyse jeder einzelnen Session verlieren oder sonstigen Themen. Das ist ja auch genau dieses, oder passend zum Thema irgendwie leere Kilometer, also die Angst davor zu haben, so, oh, war der Lauf jetzt zu locker, war 3 Sekunden zu schnell, war er sonst was, sondern da bin ich ein ganz großer Fan von. An Nummer 1 steht erstmal machen und rausgehen und die Einheit absolvieren. Und ob das dann jetzt 210, 218 oder 206 Watt Average sind, ist für mich am Ende jedes Mal eigentlich völlig egal, sondern das, was da am Ende rauskommt, entscheidet halt für mich so die Tagesform. So, wie haben sich auch die Beine angefühlt und sonst was. Und ich finde immer, das ist dann auch so ein Analyse-Ding. Was kann eine KI, was kann ein Coach überhaupt aus so einer Trainingseinheit nachher rauslesen? So, das funktioniert ja nur richtig gut eben in Kombination mit diesem Athletenfeedback, wo ich ehrlich sage, ja, geile Beine gehabt, heute neue Chain Day oder heute schwere Beine gehabt, deswegen ein bisschen langsamer. Wie siehst du diese Analyse-Wut, sage ich jetzt mal? Hat natürlich auch Chancen, um das Training noch besser zu verstehen und zu gucken. Haben wir auch ich weiß gar nicht, wann wir darüber gesprochen haben, ist, glaube ich, schon was länger her. Hatten wir jetzt gerade einen Post nämlich drüber gemacht, es ist natürlich auch, wenn ich immer meine lockeren Läufe 10, 15 Sekunden zu schnell laufe, dann wäre es geil, das mal zurückgespielt zu bekommen von einem Coach, von einer KI, von wem auch immer. Da ist es hilfreich, aber jetzt jede Session bis ins Letzte zu zerlegen und alles genau wissen zu wollen, so wie siehst du das als Coach, wenn du drauf guckst, und wie gehst du dann mit Daily, mit den Athleten um? Weil du hast ja, bin ich mir sehr sicher, dass da jetzt gute Anekdoten kommen können, so das ganze Spektrum von Leuten. Von Leuten, die einfach trainieren, die gucken sich das gar nicht mehr an, das ist alles egal, bis hin zu dem, der noch 16 Rückfragen hat zu jeder Einheit, weil er die nochmal runtergebrochen hat in 10 Kilometer Abschnitte und die miteinander verglichen hat.
Ja, ich habe da ja sogar die Einheiten, habe ich ja oft schon zitiert, Max, Nachnamen nenne ich jetzt nicht, der auch unfassbar schnell ist, schon zweimal in Kona war, 4 Kinder hat und voll arbeitet, und mit Vollarbeit meine ich eher im Bereich von 60 Stunden pro Woche als 38,5 Stunden pro Woche, hat auch einen sehr anspruchsvollen Job, und der jahrelang nicht mal mehr Training Peaks connected hatte mit seinen Devices und ich halt immer nur rote Einheiten gesehen habe und wirklich immer nicht wusste, ob der jetzt am Wettkampftag startet oder nicht, und ich ihm dann immer 3-4 Tage vorher eine WhatsApp geschrieben habe, sag mal, startest du jetzt beim Ironman Hamburg? Oder ja, doch, ich bin topfit, wollen wir noch ein Briefing machen? Ja, ich weiß nicht wann, und dann haut der eine 8,45 raus.
Und ich weiß, also der hatte nichts verbunden. Nee, das hast immer, du noch nie erzählt, die Story.
Es war immer alles rot. Immer, es war
Nein.
immer alles. Jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, es würde mir schon weiterhelfen. Und dann, jetzt ist es
aber. Boah, das wird mich ja fuchsig machen.
Ja, aber du musst ja.
Das ist geil.
Irgendwann lernst du halt damit zu leben. Und dann ist es halt wirklich immer so.
Nein, mich persönlich meine ich auch als Athlet.
Ja, aber er hat gar nicht die Zeit dafür. Er kann wirklich morgens irgendwie von 5 bis 6 trainieren. Und ich glaube. Ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, warum er es nicht gemacht hat. Also jetzt macht er es ja, aber jetzt ist dann auch teilweise das Problem, jetzt ist es eigentlich noch schlimmer, weil jetzt sind teilweise die Einheiten grün und dann wieder rot. Und dann weiß ich nicht, hat er sie jetzt wirklich nicht absolviert? Und dann schreibe ich irgendwie eine WhatsApp und sage, hast du jetzt nicht, doch. Und dann sind die auf einmal, tuk. Keine Ahnung, war der Garmin wahrscheinlich leer und er ist dann einfach so gelaufen nach Gefühl. Und das passt eigentlich ganz gut, weil natürlich die besten Einheiten sind die absolvierten Einheiten, völlig egal, wie sie absolviert wurden. Also Und diese Datenanalyse, das hilft natürlich, also ohne Daten würde die KI nicht funktionieren. Das heißt, je mehr Daten ich einpflege, desto besser kann die KI das analysieren. Als Trainer an sich ist das Ganze natürlich irgendwann eine Überzahl an Daten. Ich hatte das jetzt auch bei einer anderen Athletin, wo dann auf einmal Women's Health Zyklusmesser bei Training Peaks verbunden war und ich dann geschrieben habe, ist jetzt der Zyklus bei dir auf einmal doch Thema, weil vorher war es halt nie Thema. Ich frage natürlich mittlerweile schon nach, weil da gibt es Unterschiede. von Athletin zu Athletin, wie der Zyklus sich auswirkt. Bei einigen ist es halt einfach so, dass sie dann wirklich platt sind und keine intensiven Einheiten absolvieren wollen. Andere stecken das einfach so weg, die machen sich da überhaupt keinen Kopf drüber. Wieder andere fangen erst in dem Moment an, darüber nachzudenken, wenn du es halt erwähnst. Und ach, jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich fühle mich doch müder. Und dann wird es auf einmal zum Thema. Also das ist ja wirklich einfach komplett individuell. Nichtsdestotrotz versuche ich das Ganze natürlich zu thematisieren. Und auf einmal war da eine App in Training Peaks, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ein Device in Training App, was ich gar nicht gesehen habe. Und wo ich dann gesagt habe, so, müssen wir das jetzt, muss ich das jetzt beachten oder nicht? Oder soll ich das jetzt beachten? Nee, das habe ich einfach so für mich, um das mal zu erfassen. Und das ist halt so eigentlich ein typisches Beispiel dafür, dass man dann halt auf einmal Daten hat und man gar nicht weiß, was man mit diesen Daten anfangen soll. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen du eigentlich mit Athleten nach 2, 3, 4 Jahren am besten zusammenarbeitest, weil du genau weißt, wie tickt der Athlet, will er mehr Feedback, will er weniger Feedback. Mhm. Wenn jetzt ein Auftaktlauf gemacht wird, gucke ich mir an, ob der gemacht wurde oder nicht. Aber ich gucke da jetzt nicht, ob da ein Herzfrequenzdrift ist beim 40-Minuten-Auftaktlauf oder
hoffentlich nicht.
Also wenn da natürlich ein negativer Smiley ist und eine schlechte Bewertung ist, dann gehe ich schon rein und frage auch nach. Oder auch bei intensiven Einheiten frage ich dann, was war der Limiter? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, was ich jetzt tatsächlich auch gerade bei Profiathletinnen hatte, die jetzt irgendwie vom Ironman kommen, wieder ein bisschen was Intensiveres trainieren. Und dann frage ich nach, was war der Limiter? War das eher der Motor, dass ich nicht hoch drehen konnte? Oder war es eher muskulär, dass ich Probleme hatte, die Beine so schnell zu bewegen? Das sind ja Unterschiede. Kriege ich das Ganze vom Motor her gut hin? Und habe Probleme halt, diese Schrittfrequenz aufrechtzuerhalten? Oder ist das Problem wirklich, dass ich das von der Puste her nicht mehr hinbekomme? Dass ich das Gefühl habe, der Puls geht so hoch, dass ich das einfach nicht umsetzen kann? Und da kann ich dann Rückschlüsse aufs Training drauf ziehen. Das ist dann aber tatsächlich natürlich schon wirklich sehr im Detail, um zu gucken, was ist los. Aber der Großteil der Athleten, der verliert sich natürlich komplett in dieser Datenflut. Und das ist ja auch das, was wir ja auch ganz häufig sagen. Weswegen es wichtig ist, dass man auch selber mal hinguckt, warum hat die Einheit funktioniert oder warum hat eine Einheit nicht funktioniert? Und das ist eigentlich ganz spannend, dass wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben ja ein bisschen vorbesprochen, dass wir das ansprechen wollen. Aber jetzt ist zum Beispiel auch so der Zeitpunkt, Ironman Hamburg ist tatsächlich nicht mehr weit weg. Das sind noch 4 Wochen oder 3,5 Wochen. Frankfurt und Roth sind noch ein bisschen weiter weg. Klagenfurt steht auch irgendwie so ein bisschen vor der Tür. Da ist man jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung. Die letzten Wochen, wo halt auch Testrennen irgendwie anstehen. Und interessanterweise, je besser die Vorbereitung bei den Athleten läuft, einigen Athleten gibt das eine unheimliche Sicherheit, bei anderen Athleten sorgt das für Druck. Das ist ja tatsächlich so, die haben jetzt halt einfach
jetzt muss ich performen.
Wochen und Monate wie geschnitten Brot absolviert und jetzt heißt es so, wenn ich jetzt am Tag X nicht performe, habe ich ja keine Ausrede. So, weißt du, also wenn du jetzt in Rot nicht performst, kannst du sagen, naja gut, ich bin ja auch nicht viel gelaufen und Radfahren, Schwimmen war scheiße, habe ich erst im Mai angefangen. Radfahren, klar.
Man kann sich nur selber überraschen, das ist natürlich ein geileres,
genau.
Und lockere Herangehensweise.
Exakt, und wenn du halt top vorbereitet bist, dann heißt es halt so, jetzt Karten auf den Tisch legen und entweder du spielst sie voll aus oder du hast geblufft und es funktioniert nicht. Das ist halt der große Unterschied zwischen den Trainingsweltmeistern und den Race Day Warrior, nenne ich sie immer, die halt abliefern. Und das ist ja das Schöne letztendlich am Triathlon, egal welche Distanz man macht. Klar, je länger man in diesem Sport ist, so bis zur olympischen Distanz lässt sich alles irgendwie noch planen, was zumindest das Finishen anbelangt. Da sind das dann Unterschiede irgendwie von 2, 3, 4 Minuten im Ziel. Halbdistanz fängt dann schon an, so ein bisschen schwieriger zu werden, wenn ich da beim Radfahren halt komplett überziehe oder vielleicht sogar schon beim Schwimmen irgendwie nicht da rauskomme, wo ich rauskommen will, keine Gruppe habe beim Radfahren, dann fahre ich da 90 Kilometer alleine und lasse vielleicht noch mehr Energie, als ich, wenn ich jetzt eine super Gruppe hätte. Selbst mit dem Fairfahren profitiere ich davon ja. Haben wir auch schon oft drüber geredet, egal ob jetzt 20-Meter-Regel oder 10-Meter-Regel, dann kann ich vielleicht meine Laufperformance so nicht so abliefern, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Und dann laufe ich vielleicht 3, 4 Minuten langsamer, aber ich komme auf jeden Fall ins Ziel. So. Mhm. Und wenn ich hops gehe, dann muss ich vielleicht irgendwie nicht Race Pace laufen, sondern dann mache ich eher Trainingsgeschwindigkeit und dann wird der Tag vielleicht auch mal 15 bis 20 Minuten länger. Aber in der Regel ist Halbdistanz immer noch sehr, sehr gut planbar. Langdistanz kommen dann natürlich sehr, sehr viele Variablen mit rein. Das Wetter, Nutrition, alles spielt eine andere Rolle. Und da kann ich noch so gut vorbereitet sein, da kann es wirklich sein, dass es halt ein extrem langer Tag wird. Und je weniger Fehler ich in der Vorbereitung gemacht habe, je besser ich vorbereitet bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt weniger Fehler passieren. Fehler passieren immer. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass es am Tag X funktioniert. Und was ich halt immer ganz schön finde, ist, dass ich ja bei den Amateurathleten, und das ist ja der Großteil der Hörer, ändert sich ja nichts, ob sie jetzt 8 Stunden 30 machen, 9 Stunden 30 machen, 10 Stunden 30 machen, 11 Stunden 30 machen. Klar, ich gucke irgendwie schiel ein klein bisschen auf diese Hawaii-Qualifikation. Auch die ist mittlerweile immer weniger planbar, weil ich kann ja nicht beeinflussen, was die anderen machen. Habe ich ganz oft hier erzählt mit Thorsten Schröder, als er sich das erste Mal für Hawaii qualifiziert hat, haben wir vorher geguckt, Ironman Frankfurt, das war, glaube ich, damals AK50 bei ihm, hast du dich immer mit einer Zeit unter 10 Stunden in der Altersklasse 50 für Hawaii qualifiziert. So, Torso macht, ich glaube, 9 Stunden 42 oder 45 und ist 3 Minuten zu langsam. In dem Jahr waren halt einfach alle so schnell oder es waren so schnelle Bedingungen, whatever, dass halt einfach eine Sub-10 zu langsam war. Und da kannst du ein perfektes Rennen machen. Er hat ein perfektes Rennen gemacht und es funktioniert nicht. So, Gott sei Dank hatten wir da diesen Backup-Plan mit dem Ironman Hamburg 4 Wochen später, wo es dann mit Nachrücken geklappt hat. Viele haben diese Bilder schon gesehen, wie er sich dann riesig gefreut hat, weil es halt seine erste Hawaii-Quali war. Und das ist natürlich herausragend, dass es so funktioniert hat. Aber was ich sagen will, ist, eine Hawaii-Quali, auch die ist ja nicht planbar. Und du kannst ja nicht sagen, es war jetzt ein schlechtes Rennen, weil du die Hawaii-Quali nicht geholt hast, wenn du total nach deinen Möglichkeiten performt hast. So, und da kann man dann vielleicht sagen, okay, es war ein gutes oder es war ein schlechtes Rennen, wenn ich es an der Hawaii-Quali abhängig mache, gerade wenn ich auch viele Jahre mich darauf vorbereite. Und da habe ich ja wirklich schon, ja, keine Ahnung, Familien zugrunde gehen sehen oder Karrieren, also berufliche Karrieren zugrunde gehen sehen, weil die Leute sich irgendwie so festgebissen haben an der Hawaii-Quali und jegliche Lockerheit im Training verloren haben. Das ist immer ganz witzig, wenn man diese Leute dann in den Frühjahrstrainingslagern sieht, sonst hat man mit denen keinen Kontakt und sie sehen immer fester aus und rennen halt jahrelang dieser Hawaii-Quali nach und es klappt nicht und sie verlieren komplett ihren Spaß am Sport. Das ist dann wirklich immer super schade zu sehen. Aber für 99,9% der Athleten ist es völlig egal, ob sie am Tag X abrufen oder nicht. Es hat keinen Impact. Man denkt immer, es hat Impact irgendwie auf die Familie, weil die enttäuscht ist. Das ist ja totaler Bullshit. Das sind ja die Frohsten, die am frohsten sind, weil das ist der ganze Scheiß vorbei ist, weil sie wieder Zeit haben für denjenigen. Und die sich, also es ändert nichts. So. Das heißt, diese Lockerheit, trotzdem kann ich das natürlich total nachvollziehen, weil man selber ja performen will.
Ja, und das ist auch das, was du dir erarbeitet hast.
Voll, klar.
Über diese ganzen Stunden, die du reingesteckt hast, das willst du natürlich auch dann irgendwie rauskriegen und das ist natürlich auch ein riesen, diese, ja, wie nennen wir es, Race Nerves, Race-Nerves, kommt, genau. Hast du eben der gesagt, Druck. Genau, der Druck, das ist natürlich auch eine riesen Fehlerquelle, weil man dann denkt, ja, ich habe so viel trainiert und bin richtig gut drauf und man fährt dann halt vielleicht, weil es halt geht und sich erstmal gut anfühlt, die ersten 100 Kilometer, diese 10 war zu viel. Das ist jetzt ganz lustig, weil ich ja jetzt diesen komplett anderen Ansatz, sag ich jetzt mal, irgendwie habe und einfach mit der Lockerheit reingegangen und Mallorca 312, aber auch gemerkt habe, da bin ich ja dieses Jahr viel härter losgefahren als letztes Jahr und ist irgendwie auch gut gegangen und das ist jetzt bei mir im Kopf genau das Gleiche, also wenn ich da den nochmal kurz öffne, einfach jetzt so, weil ich natürlich auch durch das Triathlon-Training, wo ich jetzt wieder mit Schwimmen einsteige und Laufen viel, dann fängst du natürlich auch an, Gedanken zu machen. Hättest du mich vor 3 Wochen gefragt, hätte ich halt gesagt so, ja, also ich setze einen Limiter auf 250 Watt in Rot und fahre einfach 250 Watt und will dann einfach das Ding locker durchlaufen, Spaß haben, eine geile Zeit haben beim Marathon. Und dann gucke ich am Ende, was bei rauskommt. Und wahrscheinlich wird das sogar eine ganz gute Zeit.
Und dann kam Commander Kernhaus.
Dann kam Commander Kernhaus und dann war alles über Bord. Genau, da war der 300 Watt Limiter eigentlich, den ich mir gesetzt habe am Berg, der war dann auf 340 eingestellt auf einmal oder auf 330 und das waren diese 30 Watt zu viel. Und das ist jetzt bei mir so, wie gestern, habe ich dir auch wo wir hier vorher schon gequatscht haben, eben erzählt, gestern saugeile Session, alle, die für Rot trainieren, hatten die gestern auch im Club, 4x8 Minuten EB, 20, 15, 10 Minuten Sweet Spot hinten drauf. Ich bin die, glaube ich, gefahren, die 8 Minuten in 320 oder 330 Watt, dann die 20 Minuten in 289, 293, 303 Watt und alles auf der Rolle, was dann immer nochmal härter ist als draußen und es hat sich so geil angefühlt. Und dann denke ich mir so, ja, 250 Watt, das wäre ja schon irgendwie wenig in Rot dann, da geht ja schon mehr. Und das fängt jetzt dann auch so an. Weißt du, was dann auch genau das, was du gerade geschrieben hast, das sind bei mir gar nicht Race Nerves, sondern ich habe halt einfach, also ich habe wirklich Bock jetzt auf Rot. Und will gucken, was geht und einen geilen Tag haben. Aber eigentlich ist dann so, da kommen ein paar richtig gute Einheiten so auf dem Rad und dann denkst du auch schon wieder in die andere Richtung. So, ja, und dann bin ich danach abends noch gelaufen, weil ich es morgens nicht geschafft habe, den Auftaktlauf zu machen. Also habe ich den Auftaktlauf dann als, wie nennt man das dann? Abschlusslauf gemacht, als Tagesendlauf.
Sundowner
heißt Sundowner. Und wollte so 5er Schnitt laufen, und dann bin ich so 4,50 gelaufen und dann war ich irgendwann, hatte ich so einen richtig geilen Schritt, dann war ich bei 4,40 und dachte ich so, oh, das läuft gut, das läuft gut. Und dann war ich auch schon wieder mit meinen Gedanken irgendwo so, was kann da wohl gehen? Und dann war aber schon bei Kilometer 6, war dann so, ich gemerkt, oh, die Beine werden schon schwer und ich bin erst bei Kilometer 6, lauf mal doch wieder lieber 5er Schnitt oder langsamer. Das war dann wieder ein ganz guter Reminder, dass es nicht so einfach ist, wie es dann manchmal anfühlt auf 10 Kilometer oder 5 Kilometer, sondern im Ironman geht es halt los ab Kilometer 20 beim Marathon. Und das war dann auch wieder so über den Tag, so von, oh, da geht mehr, bis hin zu, nee, bleib mal lieber bei 250 Watt und 5er Schnitt beim Laufen.
Ja, das ist ja das Coole daran, dass jeder seinen persönlichen Commander Kernhaus hat. Ich weiß jetzt schon, wer bei dir Commander Kernhaus in Rot sein wird, das wird Erwin sein.
Oh Mann, ey, das ist, ich hatte, ehrlicherweise hatte ich, als du gerade Commander Kernhaus, hatte ich genau Erwin im Kopf, wo du es vor 3-4 Wochen im Podcast gesagt hast.
Wenn Erwin dann von hinten kommt und dann wirst du dich
an, komm, fahr mit!
Wirst du dich an Matschfuß erinnern, wie ihr da am Kanal gedrückt seid. Und das Schöne ist,
wenn ich mich daran erinnere, dann lasse ich ihn fahren.
Das ist hundertprozentig nicht, Niki.
Oh, fuck ja, du kennst mich. Oh nein.
Und das Schöne ist ja,
kannst du Erwin sagen, dass er nicht mehr schwimmen muss bis rot? Dass er noch ein paar Minuten länger dauert, bis er auf dem Rad kommt?
Ich schreibe ihm jetzt ja Pläne, das funktioniert nicht.
Shit.
Ich konnte ihn jetzt gerade schon davon abhalten, dass er die 312 alleine fährt im Trainingslager auf Malle.
Das soll er machen. Erwin, zieh durch schon, und danach nochmal koppeln. Ein Halbmarathon oder so.
Er ist schon wieder zurück, keine Angst, es passiert nicht. Aber er hat mir noch geschrieben, weil ich habe geschrieben, Feuer frei beim Long Ride, und hat er geschrieben, wie soll ich das jetzt interpretieren? Darf ich das Ding fahren? Da habe ich geschrieben, Erwin, natürlich darfst du das fahren, aber es macht keinen Sinn. Und dann ist er nur die Küsten Classics gefahren. Aber
nur Commander,
jeder hat halt seinen Commander Kernhaus. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat oder auch Halbdistanz, man nimmt sich's vor und auf gar keinen Fall überziehe ich. Und dann kommt halt der Trainingsbuddy oder, keine Ahnung, irgendjemand, den man kennt und wo man
oder
weiß,
die guten
okay,
Beine auf den ersten 10 Kilometern.
Egal. Und das ist, aber dann macht man ja Fehler. So, weißt du, das ist ja das, was man im Nachgang dann, wo man wirklich sagen kann, da habe ich halt einfach meine Marschroute verlassen und dann ist das Ganze nach hinten losgegangen. Aber letztendlich, da kann man, glaube ich, einfach auch ganz viele Olympiasieger zitieren, die halt gesagt haben, der Olympiasieg, das war schon cool, aber danach ist man halt auch in so ein riesengroßes Loch gefallen, weil das, was halt das Besondere ist, ist halt der Weg dahin. Und das ist ja das, was halt auch einfach in unserem Sport so cool ist, dieser Prozess. Das ist auch das, wo ich jedes Mal wieder denke, ich weiß, ich habe die Zeit nicht und trotzdem, letztens hatten wir auch wieder die Diskussion, ich glaube, das war mit Basti und Pia, wo Pia voll angefangen hat zu lachen, als ich dann von Hawaii, ich weiß gar nicht, 28 geschwärmt habe. Und sie sagte, Görke, lass doch den Scheiß, das wirst du doch nicht machen. Und ich so, ich weiß, dass ich es nicht mache, aber dieser Prozess, dieses Fitterwerden und dieses genau das, was du jetzt beschrieben hast, vor ein paar Wochen noch darüber nachzudenken, oh, wie soll das Ganze funktionieren? Da weiß ich noch, wie du gesagt hast, ach, im Mai, ich weiß nicht, ob ich dann schwimmen gehe. Und jetzt schwärmst du schon wieder davon, dass du eine gute 4-Kilometer-Einheit geschwommen bist. Und ich weiß ganz genau, in 4 Wochen schwimmst du dann auch die Zeiten, von denen wir jetzt noch gesprochen haben, die hast du dann wieder drauf. Und das ist ja das, was den Sport so wahnsinnig faszinierend macht und auch, dass jeder individuell halt einfach besser werden kann, egal wann er anfängt und auch jeden Tag das machen kann. Das ist ja das Gute. Man kann jeden Tag sagen, nee, ich will jetzt einfach ein bisschen seriöser trainieren und dann werde ich besser in den nächsten Wochen und Monaten oder dann halt auch Jahren. Und natürlich ist es total nachvollziehbar, dass wenn die Vorbereitung perfekt lief, dass man dann halt alles gut machen will. Aber das ist ja das Coole, es ist halt einfach immer noch ein Abenteuer und es ist halt immer noch nicht planbar und was dann halt am Tag X rauskommt, das ja, entscheidet sich dann halt ganz, ganz viel zwischen den Ohren. Das ist auch aus Trainersicht letztendlich das Faszinierende, wie schaffe ich das, die Athleten dahin zu bringen, dass sie sich halt nicht den Kopf machen, sondern dass sie sich auf den Prozess konzentrieren, dass sie sich freuen, dass sie alles richtig machen und dass sie sich freuen, dass sie in der Situation sind, sich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich eine super Zeit mache. Also ich kenne wirklich viele Athleten, die haben einfach auch Angst vorm Performen, wo du halt einfach denkst, ey, mach doch einfach. Und das sind oftmals halt auch so die Athleten, die dann tatsächlich auch diese Einheiten überinterpretieren. Und ich meine, was halt auch ganz wichtig ist, ist, ich finde diese Rules of the Third, die besagt, dass ein Drittel der Einheiten normal laufen, ein Drittel der Einheiten laufen wie geschnitten Brot, das sind No-Chain-Days oder Party-Pace beim Laufen Einheiten. Ich glaube, beim Schwimmen, weiß ich gar nicht, gibt es für 99% von uns keine Party-Pace oder keine No-Chain-Days. Das sind dann Neo-Tage wahrscheinlich, wo man sich so fühlt, als hätte man Neo an oder Pullboy-Days. Und dann gibt es halt ein Drittel der Tage, wo es halt nicht gut läuft. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also ich würde eher sagen, dass so, keine Ahnung, vermutlich drei Viertel der Einheiten laufen normal und das letzte oder drei Fünftel der Einheiten laufen normal, ein Fünftel läuft richtig, richtig gut und ja, ein Fünftel läuft nicht so gut. Ich finde tatsächlich sogar, dass wahrscheinlich sogar noch mehr Einheiten gut laufen, als dass sie schlecht laufen. Aber die Einheiten, die nicht gut laufen, das habe ich auch schon häufig gesagt, durch die man sich durchkämpfen muss, das sind die Einheiten, wo man oftmals ein neues Level freischaltet. Weil man sich
ja, halt ich habe das voll oft, ich hatte das jetzt, das war, sorry, dass ich rein, gestern dieser Lauf, wo ich zu schnell losgelaufen bin und dann hatte ich halt zwischen den Sessions, weil ich auch nicht so viel Zeit habe, habe ich was gegessen und dann hatte ich noch so ein bisschen, dass der Magen dann rumort hat und so und dann war auch schon so, oh, gehst du ein Stück und dann, das war so die Pace, der Puls, alles perfekt. Aber das Feeling war halt nicht geil, aber es war auch nicht schlecht. Und dann habe ich mir aber im Kopf gedacht so, oh, jetzt der Magen rumort so ein bisschen und du merkst, ah, die Intervalle auf dem Rad waren schon ein bisschen hart. Und da habe ich gedacht, ey, aber das ist genau das. Und es ist wirklich, es war 1:1 das Gefühl, wie es anfängt bei Kilometer 20 beim Ironman. So, wo so, du hast die ganzen Gels reingekippt, langsam fängt der Magen an zu rummeln. Du merkst, die Beine werden leerer, der Kopf ist so, oh, du hast heute schon was Hartes gemacht. Und da habe ich gedacht, ah, oh geil, das ist jetzt genau Training für Ironman. Und was du gerade beschrieben hast, da hat mich voll dahin zurückversetzt. Also das ist genauso diese, wenn es nicht so gut läuft, dann versuchen so, ja, das ist halt genau das, was dich darauf vorbereitet auf Kilometer 20 plus im Ironman. Wenn man das dann im Kopf hat und auf einmal war die Einheit wieder voll okay.
Und das ist auch genau das, was nachher die Spreu vom Weizen trennt. Also das ist auch das, wo die Athleten, die auch Erfahrung haben, die das schon mal durchlaufen sind, jetzt nicht im Wettkampf, sondern in der Vorbereitung, auch wissen, okay, wie gehe ich mit solchen Tagen um? Wenn ich jetzt, nehmen wir das einfach mal, man hat einen Long Run und hat Race-Pace-Intervalle drin, soll 3x6 Kilometer innerhalb des Long Runs diese Race-Pace laufen und man merkt schon beim ersten, alter Schwede, das geht ja gar nicht. Aus welchen Gründen auch immer, weil man am Abend vorher gefeiert hat oder weil man am Samstag, du hast es gesagt, beim Radfahren gnadenlos überzogen hat, vielleicht zu wenig gegessen hat. Es gibt viele Gründe. Und dann fällt halt die Entscheidung. Einige hören dann auf, brechen die Einheit ab. Andere versuchen krampfhaft die vorgegebene Pace zu laufen und auch immer in der oberen Pace zu laufen. Meistens hat man ja irgendwelche Pace-Vorgaben, ich sage jetzt einfach mal 5:10 bis 5:30 pro Kilometer. Und die sagen, nee, ich will 5:00 laufen. Steht ja 5:10, 5:30, also muss ich ja schneller laufen als das. Oder zumindest diese 5:10 laufen. Und die beißen sich dann an diesen 5:10 fest, bis sie wirklich komplett auseinandergehen. Im schlimmsten Fall teilweise sich sogar irgendwie verletzen, weil sie halt schlecht hydriert sind oder sonst irgendetwas schlecht verpflegt sind. Oder die brechen die Einheit ab. Dann hast du diejenigen, die sagen, nee, ich versuche jetzt mal das Minimum. Ich laufe jetzt erstmal 5:30, versuche mich positiv zu stimmen, versuche mich zu verpflegen und komme dann auch rein, dann geht das zweite und dritte Intervall ein bisschen besser. Oder selbst wenn es nicht besser geht, vielleicht sogar wenn es nachher schwerfällt, sagen sie, ich lasse die Race-Pace-Intervalle weg und laufe einfach nur den Run durch. Lauf einfach nur meine, keine Ahnung, entweder orientiere ich mich dann an der Zeit und sage, die Einheit ist auf 2:20 ausgelegt, wenn ich die Intervalle entsprechend treffe oder ich laufe die Kilometer, dann ist es vielleicht 10 Minuten länger, als es eigentlich geplant war. Das wäre eigentlich nahezu perfekt. Oder du hast sogar die Athleten, die dann schon beim ersten Intervall sagen, oh, das geht ja heute gar nicht, ich breche ab. Und dann hast du einen Lauf, der irgendwie auf 2 Stunden ausgelegt war und der ist dann nach einer Stunde oder nach 45 Minuten ist der um. Und dann sagst du als Trainer hinterher, was war denn los? Warum bist du nicht zu Ende gelaufen? Ging nicht. Ja, was ging nicht? Ja, ich konnte die Pace nicht laufen. Ja, warum bist du denn nicht langsamer gelaufen? Nee, ging nicht. So, und das sind genau diese Einheiten. Wenn man sich da durchkämpft, ist es oftmals so, dass man, wie gesagt, im zweiten und dritten Intervall dann reinkommt, weil man sich besser fuelt, weil man irgendwie vom Mindset her sich irgendwie anders begibt. Und das sind die Einheiten, die einen wirklich auf ein neues Niveau kommen lassen. Das ist diese Rules of the Third. Wir haben darüber gesprochen. Ich finde, es ist eher ein Fünftel der Einheiten, die nicht gut laufen. Und da ist es halt wichtig, dass man diese Einheiten halt gut quasi während der Einheit analysiert, dass man sagt, was ist jetzt der Limit da? Und da finde ich zum Beispiel immer den guten und den schlechten Schmerz sehr, sehr wichtig. Das ist auch etwas, wo viele noch Probleme mit haben. Ein schlechter Schmerz ist immer ein Schmerz, der irgendwie Richtung Verletzung geht. Wenn ich halt merke, ein Muskel geht irgendwie zu, ist kurz davor zu krampfen, da dann drüber zu gehen, ist sehr gefährlich, weil dann kann es wirklich sein, dass ich so eine kleine Mikroverletzung habe. Oder ist es ein Schmerz, der halt einfach so, dieser positive Schmerz, der halt einfach durchs Machen entsteht, weil ich halt das Gefühl habe, boah, ich bin irgendwie ein bisschen platt, das fühlt sich nicht gut an, das tut irgendwie alles ein bisschen weh, aber es ist kein konkreter Schmerz, also es ist eher diese Müdigkeit, dieses Plattsein. Da muss man lernen, mit umzugehen, da muss man lernen, durchzugehen und da muss man auch lernen, Lösungen zu finden, die man dann auch im Rennen anwenden kann, weil auch, du hast es gesagt, im Ironman bei Kilometer 21 fühle ich mich nicht gut, da fühlt sich keiner gut. Da fühlt sich eine Anna Haug nicht gut, da fühlt sich ein Gustav Iden nicht gut, da fühlt sich ein Patrick Lange nicht gut, da fühlt sich keiner gut. Wenn er sich dann noch gut fühlt, hat er was falsch gemacht. Dann hat er vorher Jammy-Time gemacht. Also da ist es völlig normal, dass man halt irgendwann in Bereiche kommt, wo man denkt, boah, alter Schwede, was mache ich hier eigentlich? Und sich die Sinnfrage stellt. Und da muss man dann halt gucken, okay, wie schaffe ich es, dass ich mit der Situation gut umgehe? Habe ich mich gut verpflegt? Ist mein Kohlenhydrataufnahme on top? Ist meine Natriumaufnahme on top? Ist meine Flüssigkeitsaufnahme on top? Habe ich einen guten Laufstil? Bin ich irgendwie verspannt in den Schultern oder sind meine Schultern entspannt? Habe ich mich genug runtergekühlt oder bin ich total überhitzt und muss vielleicht mich wirklich mal richtig, richtig runterkühlen, um die Körperkerntemperatur ein bisschen runterzukriegen? Und über diese Checkliste, was ist jetzt eigentlich gerade los, komme ich eigentlich auch wieder zurück ins Rennen und komme wieder zusammen in den Rhythmus. Und dann hilft es natürlich auch irgendwie, Betreuer dabei zu haben, Family und Friends dabei zu haben oder auch jemanden, der einen überläuft und sagt, ey, komm, wir ziehen das Ganze jetzt hier zusammen durch, was ist los? Und auf einmal ist man wieder abgelenkt. Und das kann man sich aber halt im Training erarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt analysiert in dem Moment, warum funktioniert meine Trainingseinheit nicht? Ist es ein positiver oder ist es ein negativer Schmerz? Beim negativen Schmerz immer abbrechen, weil ich sonst halt einfach eine Verletzung riskiere und dann im Nachgang schaue, okay, was hat dazu geführt, dass ich an dem Tag mich halt so geführt hat? Und das ist auch etwas, das sind dann halt auch Daten, die ich als Trainer wissen will. Warum hat es nicht funktioniert? Und oftmals läuft es dann darauf hinaus, dass ich mich die Tage vorher nicht richtig ernährt habe oder dass ich halt im Training überzogen habe oder dass vielleicht die Schlafstunden zu wenig waren. Da findet man in der Regel immer eine Erklärung. Aber das guckt man an. Ich muss nicht einen 40 Minuten Auftaktlauf oder eine 3 Kilometer Schwimmeinheit, wo es einfach nur darum geht, ein paar Meter zu absolvieren, die muss ich nicht analysieren. Oder eine 2 Stunden GA1-Ausfahrt, die muss ich auch nicht analysieren. Ich muss immer etwas analysieren, wenn es nicht funktioniert hat. Dann muss ich den Grund dafür herausfinden. Liegt es am Load, dass es zu viel ist? Zu viel Training, zu viel Jobverpflichtungen, zu viel familiäre Verpflichtungen? Und dann schaue ich immer, was kann ich adjustieren? Und in der Regel kann ich immer am Training was machen. Dann muss ich halt weniger trainieren. Oder liegt es halt am Schlaf? Liegt es an der Verpflegung? Liegt es an der neuen Radposition? Liegt es am neuen Radschuh? Also da gibt es ja 1000 Gründe. Und da lohnt es sich hinzugucken. Immer in Einheiten, die nicht funktioniert. Wenn Einheiten funktionieren, dann kann man einen Haken hintersetzen, dann kann man auch nachgucken. Man muss gucken, wenn Einheiten besonders gut funktioniert haben. Auch dann lohnt es sich hinzugucken. Habe ich vielleicht irgendetwas anders gemacht als vorher? Habe ich vielleicht ein neues Produkt verpflegungsmäßig benutzt? Habe ich vielleicht Fructose weggelassen? Es gibt viele Athleten oder einige Athleten, die tatsächlich auch Probleme haben mit Fructose. Die hauen sich dann alle möglichen Produkte mit Fructose rein und haben immer Magenprobleme und dann auf einmal läuft es und dann sagt man, okay, warum läuft es? Ich habe Produkte ohne Fructose benutzt. Also unterschiedliche Gründe. Ich habe einen neuen Schuh benutzt. Auf einmal merke ich, dass ich mit diesem Schuh viel, viel besser laufe. Ich habe meine Radposition verändert, merke auf einmal, hey, ich kann viel besser fahren. Mehr Druck aufs Pedal oder auch ich laufe nach dem Radfahren viel, viel besser. Ich habe keine Rückenprobleme mehr, ich habe keine Wadenprobleme mehr, weil ich die Gliedposition am Schuh verändert habe. Also da gibt es 1000 Gründe, aber wenn Einheiten absolviert wurden, so wie sie absolviert werden sollten, Haken hinter, da muss ich nicht großartig gucken. Aber wenn Einheiten nicht funktioniert haben oder Einheiten besonders gut funktioniert haben, dann lohnt es sich hinzugucken. Und ja, in der Regel ist es tatsächlich so, dass der Großteil der Einheiten, die nicht funktionieren, entweder mit zu viel Intensität die Tage vorher oder unmittelbar am Tag, gerade wenn man 2 Einheiten absolviert, mit zu viel Intensität zu tun haben und da oftmals auch tatsächlich bei den ruhigen Einheiten.
Locken, ja. Aber das ist genau das, was ich gerade schon rausgehört habe, so wo ich dachte, für einen Club, ey, So, das ist halt geil, dass du diese Erfahrung so hast. Das können wir halt ja gut mitnehmen, dass man halt sagt, okay, es könnte zum Beispiel irgendwann mal ein kurzes Feedback geben pro Session. So, dass man sich anguckt, ey, hast du die Bereiche getroffen, in denen du sein solltest? Oder sind die Bereiche, bist du einfach deutlich drüber oder vielleicht auch zu locker unterwegs? Gibt es ja bestimmt auch Athleten. Dass man nur so auf einen Blick schnell hat, passt alles am Ende des Tages. So, was wir ja schon versucht haben, in der App eben mit diesem rot-gelb-grün Button oder mit dieser Ampelfunktion darzustellen. Aber natürlich ist das so für Athleten, die noch nicht so lange im Sport sind, auch dann irgendwie, ja, jetzt, ich war 18% in Hit, 30% in Mid und den Rest in Lit. Also, das musst du ja auch irgendwie noch einordnen können. Und da so zwei Sätze von einem Coach, KI-Coach stehen würden, so, ja, passt, Einheit absolviert, wie du solltest, dann kann sowas natürlich auch einfach so daily guter Reminder sein. Ja, du bist in den richtigen Bereichen unterwegs. Oder Intervalle super getroffen, aber die Pausen dazwischen und das Ein- und Auslaufen war ein bisschen zu schnell. Guck, dass du da das letzte Mal lockerer läufst. Oder der lockere Run, du bist super gestartet, bist dann aber immer schneller geworden. So, passt da auf, weil morgen stehen Intervalle an. So diese kleinen Reminder, die einen eben in diesen Bereichen halten, wo man reingehen soll. Ne? Das ist ja das, was du gerade einfach gesagt hast. Wenn was nicht funktioniert, dann kann man sich das immer angucken und sagen, ja, okay, hat nicht funktioniert, aber wenn man dann im Vorfeld schon immer mitbekommt, hier, deine lockeren Läufe läufst du einfach zu schnell oder die Pausen in Intervallen läufst du einfach zu schnell. Das sind ja so Sachen, die dann schon super, super nützlich sein können, aber halt nicht die Session auseinandernehmen und sagen, hier hattest du einen Herzfrequenzdrift von 1% und weil wenn sich da dann Leute Gedanken drüber machen, ja, ein Herzfrequenzdrift von 1% ist normal, je länger die Einheit dauert, wird er auch immer größer werden. So, da brauchst du keinen Kopf drüber machen, das brauchst du nicht analysieren.
Absolut. Und was da halt auch ganz wichtig ist, ist, dass natürlich die Gefahr sehr groß ist, wenn man das so macht, wie du das eben beschrieben hast, dass halt die Freude an dem Training komplett verloren geht. Und das ist ja das, wo wir wieder am Anfang sind. Die wichtigste Einheit ist die absolviert wurde. Und da ist es dann erstmal egal, ob sie so absolviert wurde wie im Plan. Derjenige, der eine Einheit macht, ist im Vorteil demjenigen gegenüber, der keine Einheit macht. So. Und keine Ahnung, man trifft dann irgendwelche Buddies, man soll 2 Stunden ruhig fahren, man trifft Buddies und fährt dann vielleicht 5 oder 10 Watt zu viel, redet die ganze Zeit oder hat dann auch nicht eine gleichmäßige Ausfahrt, weil man dann irgendwie vielleicht auch 1, 2 Ortsschildsprint mitmacht. Und auf einmal wird die Einheit negativ bewertet. Sie hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das bringt mehr, wenn man sich dann auf die Freude dieser Ausfahrt mit den Buddies konzentriert. Man sollte jetzt kein Shootout machen und es soll kein Drop-Ride sein. Aber wenn das dann halt einfach vorne, wenn man in der Führung ist, mal 10 Watt mehr ist, als man eigentlich fahren soll, man danach aber wieder 20 Minuten im Windschatten ein klein bisschen zu wenig Watt fährt, was dann teilweise die Leute auch sagen, guck mal, ich bin jetzt ja immer 2x pro Stunde für 10 Minuten über der Wattleistung gefahren, danach 40 Minuten ja viel zu locker. Leute, fahrt einfach.
Der Average passt.
Average passt, habt einfach Spaß, habt einfach Freude. Und das ist das, was halt so schwierig ist, diesen Spagat hinzubekommen, sich an den Trainingsplan zu halten, aber gleichzeitig Einheiten zu haben, die halt Freude bereiten. Also natürlich sollen die Einheiten nach dem Plan, die sollen auch Freude machen. Aber ich will damit einfach nur sagen, man darf sich nicht limitieren lassen durch den Plan, was die Struktur anbelangt, was die Freude in diesen ruhigen Einheiten mit Buddies anbelangt. Es ist egal, wenn ich 5er-Schnitt laufen soll und ich laufe dann 4,50, wenn ich das Ganze nicht permanent mache. Es ist immer besser, zu langsam zu trainieren, als zu schnell zu trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei den ruhigen Einheiten, dieses permanent zu schnell, das ist schon Gift, weil dann kommen wir zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, dass die Key-Sessions halt nicht entsprechend absolviert werden können, weil da ist es dann schon wichtig, dass man die Intensität richtig trifft. Aber zu locker ist eigentlich bei den ruhigen Einheiten gar nicht. Und was ganz wichtig ist, ist gerade auch, ich meine, das Thema haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen, aber die Frühjahrstrainingslager, wo du dann diese Leute hast, die permanent auf ihren Wattmesser gucken oder permanent auf ihre Herzfrequenz gucken und dann geht's einen Berg hoch und dann fahren sie 10 Watt zu viel, kürzer, 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 weil der Puls 2 Schläge zu hoch ist. Da sagt man, hey, fahr jetzt einfach mal für 10, 15 Minuten 10 Watt zu viel, 2, 3 Schläge zu viel, danach wird's dann wieder ruhiger. Wenn es nicht dazu führt,
ist dass auch genauso andersrum. Das hatte ich nämlich jetzt auch die Woche, waren ein paar Feedbacks, so dieses, der KI-Coach sagt mir jetzt, ich muss meine lockeren Läufe noch langsamer machen, aber dann komme ich einfach in eine Lauftechnik rein, die eher gehen ist, also was dann gar nicht mehr laufen ist. Wenn ich jetzt Athleten habe, zum Beispiel, in dem Fall war es jetzt ein Athlet, der, ich glaube, 6 oder 7 Wochen flach lag, krank war und nicht trainieren konnte und jetzt wieder anfängt und dann wirklich halt, wenn der Puls 140 sein soll, irgendwie mit einer 8:30 oder 9 Minuten Pace laufen müsste. Und da habe ich dann eben auch gesagt, ja, pass auf, lauf einfach deinen Schritt, dann ist der Puls höher. Und wenn du dann merkst, der Puls geht aber viel zu hoch Richtung 150 plus, dann gehst du einfach mal 30 Sekunden, eine Minute, bringst den Puls wieder runter und läufst dann wieder in deinem Schritt los, dass es halt trotzdem noch laufen ist. Das ist ja auch genau so ein Ding wie jetzt eben im Radfahren. Ich glaube, das sind aber auch so Sachen, die wir zwei oder die Athleten, die wirklich erfahren sind, auch gar nicht auf dem Schirm groß haben, weil man das halt daily so anwendet. Aber viele, die eben neu in den Sport kommen, auch erstmal, das muss man auch erstmal lernen und da ein Gefühl für entwickeln, dass man auch mal, ja, dann ist da halt ein Berg, dann, klar, steht da mehr Watt drauf als GR1 vielleicht manchmal oder ist dann vielleicht der ganz, ganz obere Bereich oder vielleicht auch dann schon mal eben eine Zone drüber. Aber danach rollst du ja auch wieder runter und hast ja Zone 0 irgendwo. Also das gleicht sich ja dann auch alles wieder aus und ist ja auch dann der Typografie geschuldet. Wenn du alles perfekt haben willst, dann kannst du halt nur noch auf der Rolle trainieren und das macht auch keinen Spaß.
Und dann lernst du komplett zu steuern.
Ja, so, genau. Also. Und du lernst komplett zu steuern, weil darauf wollte ich dann auch hinaus, weil im Rennen ist es ja genauso. Also du hast ja dein Rennen auch nicht nur komplett flach. Und ich habe es eben so schön gesagt, dann rot, dann fahre ich halt Limiter 250 Watt. Wenn ich mit meinen 88 Kilo, die ich gerade habe, in Greding die 10% oder 12% Rampe, was es da ist, hochfahre, ja, wenn ich da 250 Watt fahre, dann kippe ich halt vom Fahrrad, weil ich einfach nur noch 2 km/h fahre. Das funktioniert gar nicht, plus meine Gänge, die ich am Rad habe, reichen dann gar nicht aus. Da, also da müsste ich absteigen und schieben, wenn ich da 250 Watt weiter hochfahren würde. Da steht halt, wenn ich da einigermaßen hochfahre, steht halt bei mir da 350 Watt auf der Uhr, was dann 100 Watt zu viel ist. Aber ich weiß, das ist halt nur dieser kurze Berg, dieser kurze Anstieg. Und danach geht es ja wieder normal weiter. Und das ist eben das Wichtige, dass halt nicht 100% der Zeit es immer genau exakt diese Vorgabe sein kann. Und das ist auch das, was ja so es auch schwierig macht, weil da passt jetzt auch dazu, habe ich auch diese Woche wieder ein paar Rückfragen bekommen, ein paar DMs zu bekommen. Warum gibt es keine Ironman-Trainingspläne so nach Zielzeiten? Ja, also machst du jetzt Challenge Rot, machst du Ironman Hawaii, machst du Thun, machst du irgendwas, machst du Lanzarote? Das sind so unterschiedliche Strecken, so unterschiedliche Windbedingungen, so unterschiedliche Temperaturen. Das kannst du gar nicht mit Zielzeiten oder sonst was trainieren, weil das ist halt einfach was so viel abhängig ist von Wetter, von Topografie, dass du eben das, was du trainiert hast, einfach anwenden musst. Und dazu gehört halt auch genau das dazu. Haben wir auch noch, glaube ich, fast noch nie so drüber gesprochen. Nochmal ein gutes Thema. So dieses, okay, es ist auch völlig okay, wenn du halt einfach noch gerade erst anfängst und einfach nicht stark bist, dann geh halt dazwischen, mach die Gehpausen, geh dann wieder ins Laufen, aber guck, dass du nicht irgendwie jetzt da so eine Mischung aus Laufen und Gehen machst, nur weil du halt 8:30 oder 9 Minuten laufen musst, sondern dann läufst du halt 7 Minuten oder 7:30 und wenn der Puls so hoch geht, gehst du wieder. Oder beim Radfahren, was Nils gerade gesagt hat, also dann drückt man halt mal über den Berg drüber. Klar, es ist ein Unterschied, ist der Berg jetzt 1, 2, 3 Kilometer lang oder ist es halt, du fährst Mont Ventoux hoch und fährst halt jetzt irgendwie 20 Kilometer nur bergan. Da musst du dann schon irgendwie gucken, dass du in Bereichen bist, die doch unterhalb der Schwelle sind, weil sonst kommst du den Berg oben nicht an.
Das ist genau wie du gesagt hast und das ist halt auch die große Herausforderung. Also ich bin da natürlich schon anders in der Materie drin als du und kann das schon anders nachvollziehen, weil ich mittlerweile halt gar nicht unbedingt im 1:1 Coaching, die Athleten sind tatsächlich recht ambitioniert, die bei uns sind. Aber auch da gibt es eine riesen Spannweite. Also auch da haben wir Athleten, die irgendwie davon träumen, in 2, 3 Jahren ihren ersten Ironman zu finishen. Und ich habe ja immer auch ein bisschen provokant aus Spaß gesagt, dass man meiner Meinung nach einen Ironman immer unter 12 Stunden finishen kann. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Da sind wir bei dem, was du gesagt hast, dass man 2 Minuten auf 100 Meter, das schafft man auch, wenn man nicht besonders talentiert ist, zu schwimmen. Wenn man sich entsprechend darauf vorbereitet und einen guten Neo hat, dann ist man bei 1:18. Dann nehmen wir für beide Wechselzeiten nochmal 12 Minuten, das kriegt man eigentlich auch hin, dann ist man bei 1,5 Stunden. Dann
schafft das, man das ist das Einfachste, wo man was rausholen kann.
Genau, Wechselzeit.
12 Minuten aber Wechselzeit leider, ist schon, da kannst du ein Salamibrötchen essen.
Für beide Wechsel, ne? Sehr wohlgemerkt.
Ach so, aber, okay. Ich dachte jetzt pro Wechsel.
Nee, für beide Wechsel. Aber okay, auch da holt man natürlich relativ wenig raus, aber dann sind wir bei 1,5 Stunden. Dann schafft man es, ich rede jetzt von den normalen Strecken, nicht Lanzarote oder Thun, sondern alle anderen, mit einem guten Material, auch da kann man ja investieren, gar nicht unbedingt teuer, aber in die richtigen Sachen investieren. 30er Schnitt, das schafft man, dann ist man bei 7 Stunden 30 und dann hat man immer noch 4 Stunden 30 Zeit für einen Marathon. Das ist 6er Schnitt plus Gehpausen an den Verpflegungsstellen. Und tatsächlich, ich glaube, einmal haben wir jetzt tatsächlich einen Athleten gehabt, der hat es nicht geschafft. Ansonsten alle anderen Athleten von uns, egal wie alt sie waren, egal wie viel sie trainiert haben, haben alle den Ironman unter 12 Stunden bisher gefinisht. Trotzdem ist das jetzt alles, Leute, nimmt das jetzt nicht ganz ernst, aber ich bin trotzdem schlicht dahinter, wenn man entsprechend sich vorbereitet, kriegt man das eigentlich hin. So.
Vielleicht nochmal ganz wichtig, du schickst auch keinen bei dir im Coaching, der sagt so, ja, ich habe noch nie Sport gemacht und habe mich dieses Jahr für den Ironman angemeldet.
Die nehme ich nicht an.
Genau, das wollte ich nur sagen, weil
die nehme ich gar nicht an.
Das ist jetzt nicht so garantiert, dass du dann 30er
Schnitt hast. Nein, das ist aber eine kurze Einordnung. Genau, da muss man schon sich, wie ich finde, auch seriös vorbereiten. Das bedeutet 3-4 Jahre lang, wenn man vorher überhaupt keinen Sport gemacht hat, weil es macht sonst auch keinen Sinn, Marathon zu laufen, dann fliegt man auseinander. Und was ich aber halt sagen wollte, ist, natürlich habe ich mit Athleten zu tun, die neu in diesem Sport sind und die eben, weil du das gesagt hast, wir kennen uns damit nicht aus. Ich kenne mich damit mittlerweile schon aus, habe auch in Camps viele Leute, die einfach, keine Ahnung, auch Probleme haben, 10 Kilometer durchzulaufen. Und am Anfang geht es wirklich erstmal nur ums Machen. Und das ist, glaube ich, auch, trifft auch dieses Thema.
Nicht nur am Anfang, das ist doch der perfekte Kreis, ja, der sich schließt.
Es geht immer ums Machen, aber am Anfang ist gerade die jetzt irgendwie neu in diesen Sport kommen, die machen sich unfassbar viele Gedanken und die ziehen sich dann die App runter und werden dann halt einfach nervös, wenn sie halt zu langsam laufen oder wenn sie zu schnell laufen oder wenn die Wattleistung dann halt mal zwischenzeitlich in den Grundlagenausfahrten zu hoch ist. Und am Anfang geht es wirklich darum, eine Routine entwickeln, 2-mal pro Woche Sport zu machen, 3-mal pro Woche Sport zu machen, 4-mal pro Woche Sport zu machen. Irgendwann bin ich womöglich bei 6, 7, 8 Stunden pro Woche oder sogar bei 10 Stunden pro Woche. Und wenn ich das 2, 3 Jahre mache, dann bin ich irgendwann in Bereichen unterwegs, wo ich wirklich genauer hingucken muss. Und je besser ich werde, desto mehr lohnt es sich, genauer hinzugucken und dann wirklich darauf zu achten, laufe ich das Intervall jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden zu schnell? Wann setzt die Herzfrequenzdrift ein? Also dann sind wir bei den Themen, die wir vorher behandelt haben. Warum funktioniert eine Einheit gut? Warum funktioniert eine Einheit nicht gut oder weniger gut? Warum muss ich mich durch eine Einheit, die nicht gut läuft, durchkämpfen? Wann macht es Sinn, diese Einheit, die nicht gut läuft, abzubrechen? Das Problem ist, dass die Leute, die neu in dem Sport sind, oftmals sich halt viel zu viele Gedanken machen. Und das Schwierige ist halt, denen halt irgendwie das Wissen zu vermitteln oder das Know-how zu vermitteln, dass sie die Einheiten halt absolvieren, trotzdem Spaß haben. So, und wenn ich jetzt halt sage, naja, du sagst auf der einen Seite, sollst du dich an die Werte halten, auf der anderen Seite sagst du jetzt gerade, du sollst 2 Stunden mit deinen Buddies fahren. Das halt zu wissen, was meine ich damit? Was ist ein Group Ride, der Sinn macht? Was ist ein Group Ride, der keinen Sinn macht? Das kann man aber halt einfach nur erfahren durchs Machen. Und was halt wichtig ist, ist, dass man nicht alles zerdenkt und dass man nicht alles hinterfragt und immer denkt, oh, was ist das hier für ein Mist und immer nur auf sein Device guckt beim Radfahren. Also einfach auch mal einfach nur aus Spaß fahren und sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie ist meine Herzfrequenz gerade. Ich merke schon, wenn ich nicht mehr kann und abgehängt werde, dann muss ich nicht auf die Herzfrequenz gucken. Dann werde ich halt einfach abgehängt. Und wenn das ein Drop-Ride ist, dann bedeutet das, dass ich jetzt 1,5 Stunden alleine nach Hause fahren muss. Dann passiert mir das 2-mal, dann passiert mir das 3-mal. Irgendwann lerne ich, wie verpflege ich mich, wie bewege ich mich in der Gruppe, wann fahre ich vorne, wann fahre ich hinten, wie fahre ich die Führung, fahre ich sie vielleicht so, dass ich danach auch noch in den Windschatten kommen kann. So, oder was wir auch oft gesagt haben, traut euch beim Schwimmen mal irgendwie in irgendwelche Master Swim Group oder so. Das ist egal, wenn ihr nicht gut schwimmen könnt. Keiner wird euch wegschicken, weil ihr nicht gut schwimmen könnt. Da wird vielleicht einer sagen, du, die Zeiten sind hier vielleicht zu schnell, du schaffst die Abgangszeiten nicht, aber dann wird er dir, der Trainer, die Trainerin, eine Gruppe nennen, wo du vielleicht besser aufgehoben bist. Aber es ist halt so schwer, auch als Trainer zu sagen, was ist das richtige Maß an Datenflut? Der Großteil der Athleten hinterfragt viel zu viel und verliert viel zu viel die Freude an dem Tun. Und es geht wirklich darum, das Ganze zu machen. So, und wenn ich eine Routine entwickle und irgendwann besser werde in dem, was ich mache, dann werde ich auch schneller und dann macht es Sinn, genauer zu gucken. So, aber dieses permanente Hinterfragen und jede Einheit hinterfragen und alles zu tracken, auch das ist meiner Meinung nach auch nicht gut. Also haben wir auch schon oft drüber geredet, auch so dieses Schlaftracken. In dem Moment, wo ich ein Problem habe mit dem Schlaf und den Schlaf anfange zu tracken, sehe, dass ich in der Nacht womöglich nur 2, 3, 4 Stunden geschlafen habe, das wird sich nicht positiv auswirken. Mhm. Positiv wird es sich auswirken. Oftmals ist es so, dass die Leute denken, sie schlafen nicht gut. Dann sehen sie aber, dass sie doch relativ viel schlafen. Das kann funktionieren. Aber andersrum, wenn ich wirklich ein Problem habe und dann versuche, das Ganze durch Tracken zu verbessern, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. So, und es ist schwierig. Das ist, eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, das Ganze hinzubekommen.
Ja, ich glaube, mit dem richtigen Feedback ist es ja schon so. Aber es muss halt angepasst sein, so ein bisschen auf wie tief oder was für ein Typ bin ich auch, was für eine Athletin bin ich. Es gibt ja auch welche, die in so analytischen Jobs arbeiten und auch mit diesen Daten so gut umgehen können, das gut einordnen können, und Leute, die halt dann auch dafür anfällig sind, in das Rabbit Hole ein bisschen zu tief einzusteigen und sich mehr mit der Analyse jeder einzelnen Session beschäftigen als mit dem Machen und mit dem Trainieren. Und ich glaube, das kann man als Faustregel hier als Abschluss sagen für dieses Thema. Wenn du mehr machst, als du analysierst, machst du schon mal was richtig.
Dann machst du sehr, sehr viel richtig. Ganz genau. Und der Sport ist leider perfekt für Leute, die lieber analysieren als trainieren. Das ist
ja, aber jetzt so. Pass auf, Nils, jetzt komme ich. Ganz am Anfang hier in der Podcast-Episode war jetzt eine Werbung, die wir jetzt im Nachgang natürlich noch aufnehmen. Aber nach dem guten Erfolg letztes Jahr hat Chor wieder die Werbung bei uns gebucht, und ich habe mir dann natürlich so gedacht, okay, wir haben wieder eine Chor-Werbung und Hitze, und ich habe den Podcast noch im Ohr das war, glaube ich, der letzte Podcast in 2025, am letzten Freitag im Jahr.
Mit Aline und Tobi.
Aline und Tobi, und ich hatte da noch sowas von, man kann ja in 4, 5 Wochen, vielleicht auch 6 Wochen, bis zu 5% Leistung rausholen. Und bis rot sind es ja noch 7 Wochen. Da habe ich mir gedacht, Nils, was hältst du davon? Ich meine, es gibt ja jetzt viele in meiner Situation. Rot noch 7 Wochen, Frankfurt noch 6 Wochen. So, hä? Sag mal.
Da sind wir ja genau bei denen, die wir jetzt haben, bei denjenigen, die ungerne die Basics machen, sondern lieber sich in den Details verlieren. Und natürlich ist Hitze, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist ein Thema. Und wir haben ja besprochen vorher, dass wir das erstmal tatsächlich nur für Profis machen. Jetzt in Vorbereitung auf die, ich sag jetzt mal, großen deutschen Rennen, Rot und Frankfurt. Jetzt werden die ganzen Hamburg-Starter fluchen, weil sie zu früh dran sind. Da kann ich einfach nur sagen, ja, ist halt einfach, weil das Rennen so unglaublich...
In Hamburg regnet es eh.
Unglaublich früh ist. Nee, und es ist tatsächlich so, dass das Hitzetraining ist halt wirklich etwas, was Athleten machen sollten, die halt einfach schon jahrelang dabei sind und die halt viele andere Haken schon gemacht haben. Also bevor ich Hitzetraining mache, versuche ich erstmal meine Hausaufgaben gemacht zu haben. So, und wenn
ich gehe ja ganz kurz rein. Also heißt das schon durch die Blume für mich, Schlangenbock, bevor du überhaupt mal deine Laufkilometer wieder hast und vielleicht auch mal Intensität ein bisschen umsetzen kannst beim Laufen, lass Hitze erstmal sein.
Du bist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du einfach schon jahrelang in diesem Sport bist.
Okay. Und auch du kannst. Gut, ja, es gibt mir Hoffnung. Ja, es gibt doch, mir Hoffnung. Red weiter. Und natürlich auch gerade
für Athleten, die ein geringes Zeitbudget haben, hilft es natürlich, Hitzetraining zu machen, weil ich tatsächlich mit den Heat-Sessions schon auch noch einiges rausholen kann. Und da reden wir wirklich von Leistungszuwächsen von bis zu 5% an der Schwelle. Das ist schon nicht ganz, ganz wenig. Und das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die ich mit den Athleten gemacht habe, die bisher Hitzetraining gemacht haben. Und deswegen haben wir beschlossen, okay, wir werden jetzt die Pläne machen. Also die sind auch schon in der Machart. Ich denke, dass wir sie jetzt nächste Woche dann zu Chor schicken können, dass Chor das gegenchecken kann und wir sie dann hochladen können. Wie gesagt, erstmal nur für die Profiathleten, nicht Profiathleten, für die Profipläne, die halt ambitioniert mit viel hohem Zeitbudget trainieren, Fortgeschrittene. Das variiert ja bei uns eigentlich, geht es ja mehr um die Anzahl der Stunden, genau, Fortgeschrittene und Profis. Das heißt jetzt eigentlich gar nichts vom Niveau her, sondern das besagt eigentlich, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, um ins Training zu absolvieren. Also vielleicht werden wir das auch in die fortgeschrittenen Pläne noch machen. Wir werden es definitiv nicht in die Anfängerpläne machen, weil die sollen sich tatsächlich erstmal auf die Basics trainieren. Das können wir dann vielleicht nächstes Jahr machen, aber wir sehen jetzt erstmal, wie das in Frankfurt und Rot funktioniert, und dann werden wir es definitiv auch für die Hawaii-Pläne machen, weil da geht es dann ja nicht nur um den Leistungszuwachs, sondern da geht es dann auch definitiv um die Hitze-Performance. Und die ist auf Hawaii da. Es kann in Frankfurt so sein, das kann auch in Rot so sein, dass es warm wird. Aber auf Hawaii ist es ziemlich sicher der Fall. Aber die sind tatsächlich in der Mache. Und ich würde dir wahrscheinlich tatsächlich auch empfehlen, das zu machen, wenn das von der Struktur her passt.
Die Struktur kennst du ja. Ich mache jetzt den Pro-Plan gerade wieder.
Ja, dann wirst du es machen.
Und lass nur die Laufintensitäten noch weg, hätte ich ja gesagt.
Genau, dann wirst du es definitiv machen und dann wirst du auch sehen, dass es auch einen Vorteil bringt und dass du definitiv durch das Hitzetraining auch besser rumkommst. Nicht nur in der Hitze.
Okay.
Also das ist, wir werden es.
Ich mache mal so, ich teste mal so eine Session und wenn mir das keinen Spaß macht, dann lasse ich es sein.
Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass du es sein lässt. es ist halt, wir haben schon oft drüber geredet. Es ist halt einfach auch logistisch tatsächlich.
Ich bin schon Spaßathlet dieses Jahr.
Und du hast die Rolle auch immer noch bei dir im Arbeitszimmer stehen, oder?
Ja, die ist immer aufgebaut.
Ja, immer aufgebaut, aber leider halt nicht irgendwie im Keller. Das geht dann auch ein bisschen um den Boden, weil du schwitzt natürlich schon echt schweinisch.
Ach so, ich habe aber, ich habe unten drunter so eine, um auch Vibrationen wegzunehmen, damit wenn unten wäre, ist das nicht so nervt, so eine dicke Waschmaschinenmatte-Unterlage. Und darauf habe ich noch so diese Rollenmatten. Also die kannst du ruhig richtig voll schwitzen und so, das okay, ist egal. Ja,
das ist schon mal ein Vorteil.
Nee, das ist auch so in zwei Richtungen gelegt, also auch, dass es eine große Fläche ist, das ist kein Problem.
Und
wir haben auch, natürlich machst du dann einfach warm anziehen, das ist ja auch so das, wo ich dachte, ja, du machst halt für die Wohnung ist halt die Frage, wie gut das ist. So, wenn man es alles voll. Das wäre besser im Badezimmer aufgehoben, das Ganze.
Das wollte ich gerade sagen, aber da muss man schon wirklich eine sehr, sehr feste Beziehung haben. Das tolerieren, dass man sein Rad quasi im Badezimmer. Das Badezimmer muss natürlich auch groß genug sein. Also bei uns wäre das logistisch schon schwierig, da die Rolle aufzubauen. Oder wenn du jetzt halt so einen klassischen Altbau-Dielenboden hast, das ist schon Schweinkram, weil du natürlich part of the game ist, dass du halt einfach wahnsinnig viel schwitzt.
Ja, und die Luftfeuchtigkeit im Raum möglichst hoch ist auch, ne?
Ja, das muss noch gar nicht sein. Also das ist dann natürlich nochmal ein Vorteil. Dann geht die Core-Temperatur natürlich schneller hoch. Aber das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Also da reicht es einfach schon, dass du den
Ventilator. Ich habe da nur so von Mika gehört und so, der dann noch die Dusche mit warmem Wasser laufen lässt.
Ich glaube, dass Mika aber auch einer ist, der halt auf die Kommastelle guckt. Auf die zweite Kommastelle. Also, und das ist auch genau das, was ich meine. Also Mika-Not sind wir zu 99,99999% nicht. Der darf das, aber muss auch nicht sein. Auch da geht es darum, es zu machen. Was aber halt wichtig ist, ist, dass man das wirklich da nach oben begrenzt. Also, dass man das dann wirklich, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Episode kann man sich gerne auch nochmal anhören. Du hast es gesagt, am Ende des letzten Jahres haben wir die auch genommen mit Tobi und Aline von Chor. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass man da nicht überzieht. Aber ich habe auch tatsächlich auch durch die Episode, durch das Aufnahmen der Episode und auch danach mit Gesprächen mit Tobi und auch Aline habe ich auch die Angst, sage ich mal, vor dem Hitzetraining so ein bisschen verloren. Aber man muss schon das Ganze richtig machen. Man muss darauf achten, dass man viel trinkt. Man muss darauf achten, dass man viele Elektrolyte zuführt. Man muss darauf achten, dass man viele Kohlenhydrate zuführt, weil halt einfach auch der Kohlenhydratumsatz wesentlich höher ist. Man muss darauf achten.
Ah, Gewicht machen vorher, muss ich auch noch.
Guck mal, was du noch alles machst.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja. Ich glaube, aus diesem Grund würde ich auch Hitzetraining machen, weil das funktioniert wirklich gut.
Nils, du solltest das einfach mal selber ausprobieren für dich selber, wie sich das anfühlt, und dann hast du auch
bei
zwei
mir ist
Fliegen
aber,
mit einer Klappe.
Bei mir ist
du,
es aber,
drei. Du wirst fit, du weißt, wie es sich anfühlt, und du nimmst noch 2 Kilo ab.
Ja, ich habe aber noch 80 Sachen, die ich vorher machen kann, bevor das Hitzetraining greift.
Einfach machen.
Genau. Bei mir scheitert es absolut am Machen, ganz genau. Nee, aber das ist halt schon tatsächlich so, dass man auch keine Angst davor haben muss, wenn man das Ganze halt unter Kontrolle macht. Und da kommt natürlich der Core-Sensor wirklich ins Spiel, dass man halt nicht überzieht, dass man halt nicht zu viel Zeit in der relevanten Körperkerntemperatur und Hauttemperatur verbringt, dass der Puls auch nicht so hoch geht. Auch das muss man im Blick haben. Das ist schon ganz, ganz wichtig, weil sonst natürlich das Risiko sehr, sehr groß ist, dass man halt überzieht. Man muss auch das Training am nächsten Tag oder auch die Schlafqualität beachten. Also wenn ich jetzt Hitzetraining abends mache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Nacht danach nicht so gut geschlafen wird wie an Tagen, wo ich das Hitzetraining nicht mache. Und das muss natürlich alles beachtet werden. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Und deswegen muss man da wirklich abwägen, mache ich das Ganze oder mache ich das Ganze nicht. Was halt auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man aufgrund des Hitzetrainings die anderen Kerneinheiten nicht absolviert. Also das Wichtigste ist immer, dass man die Key-Sessions, dass man die absolviert, dann kann Hitzetraining on top bringen. Wenn das Hitzetraining aber dafür sorgt, dass ich so müde bin oder so dünn werde oder so dehydriert bin, dass ich die Key-Sessions nicht absolvieren kann, dann ist das Ganze ein Minusgeschäft, dann geht das Ganze nach hinten los. Wenn ich aber gewährleisten kann, dass ich meine Kerneinheiten absolviere, dass ich mich entsprechend verpflege, dass ich mich entsprechend nachbereiten kann, was den Schlaf anbelangt, dann ist das Training, was absolut sinnvoll ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, Hitzetraining weglassen und lieber die Key-Sessions machen. Da ziehe ich definitiv mehr raus, als Hitzetraining zu absolvieren und dann die Key-Sessions nicht machen zu können.
Gut. Also ich werde es ausprobieren. 5% hört sich gut an.
Genau, Nicky Boy, ganz kurz noch, weil gleich ist hier wieder Holiday angesagt. Eine Sache müssen wir noch klären. Patrick Lange startet beim Ironman Lanzarote.
Oh ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ey, ich hatte schon spekuliert, weil er hat noch keine Quali. Ich hatte ihn
Wir haben sogar im Podcast darüber gesprochen, oder?
Ja, kann sein, dass wir sogar im Podcast waren, wo ich gedacht habe, so, macht er dann überhaupt Hawaii? Aber dann wäre schon so, dann hätte man ja schon fast drüber nachdenken müssen, macht er in Rot irgendwie Karriereende oder so? Oder so, hat man aber auch noch nichts von gehört in die Richtung von Patrick. Und auf einmal, zack, taucht er auf der Startliste Ironman Lanzarote auf, zusammen mit Sam Laidlaw. Und auf einmal wird der Ironman Lanzarote, den man jahrelang so, das ist ein saugeiles Rennen, aber man hat ihm einfach, weil das entsprechende Startfeld nie so wirklich geil war, gar nicht so große Beachtung geschenkt. Auf einmal wird das Ding richtig interessant. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut, natürlich. Also ich meine, ich habe ja oft schon gesagt, dass das für mich eine der Rennen ist im Kalender, die man absolut machen muss, weil es halt einfach wirklich ein Klassiker ist und weil das auch einfach wirklich eine coole Strecke ist. Knallhartes Ding. Von der Strecke her, mit Sicherheit, Topografie her, eine der härtesten Rennen im Ironman-Circuit. Und auch von der Stimmung her wirklich ein extrem gutes Rennen. Und du hast es gesagt, in der Vergangenheit war es immer so ein Rennen, was so ein bisschen, ja, B.
So mitgelaufen.
Genau, mitgelaufen. Es war halt immer so der Klassiker. Ist auch tatsächlich eine der ältesten Rennen. Ich glaube, nach dem Ironman Europe, der früher ja in Rot stattgefunden hat, das zweitälteste europäische Rennen. Erste war der Ironman Europe in Rot, der jetzt dann nach Frankfurt irgendwann gewandert ist. 2002, nicht irgendwann, sondern 2002. Aber Ironman Lanzarote tatsächlich das zweitälteste Rennen in Europa und natürlich ein absoluter Klassiker. Und jetzt, du hast es gesagt, Sam Laidlaw und Patrick Lange, auch irgendwie mit einer spannenden Regelung. Ich glaube, Patrick Lange muss sich qualifizieren, Sam Laidlaw muss nur validieren. Was einfach damit zusammenhängt, dass die irgendwann die Regeln geändert haben.
2024, glaube ich, ne?
Naja, wann hat Laidlaw Nizza gewonnen? 24 war
25, 26 wieder.
24 war Kona. Ja, nee, 24 hat Patrick Kona gewonnen. 23 war
Nizza. Ah ja, 23 stimmt, genau. 24 genau. Haben sie die Regel geändert, genau. Da hat Patrick Hawaii gewonnen. Genau. Und deswegen war er da nicht mehr qualifiziert und muss, ja.
Aber Patrick hat ja die Jahre vorher auch schon Hawaii gewonnen. Also das ist halt das, was ich meine, was halt irgendwie ein bisschen schwachsinnig ist.
Ja, Patrick, das hatte Fred doch mal gesagt im Podcast, irgendwie, Patrick ist seit keine Ahnung, wie viele Jahren das erste Mal, dass er sich qualifizieren muss.
Genau, mit Fred hat mir darüber geredet, ob er sich noch irgendwie qualifizieren will. Aber ist natürlich ich finde es scheiße, dass Patrick Lange sich, ich finde, jeder Hawaii-Sieger sollte ein lebenslanges Startrecht haben. Das ist einfach so, das ist wirklich eine Regelung, die bestand immer so. Und dass sie das weggenommen haben, finde ich absolut eine absolute Frechheit. Fakt ist, Patrick muss sich qualifizieren, Sam Laidlaw muss nur validieren. Was vielleicht ganz gut ist, weil sie sich gegenseitig nicht die Plätze wegnehmen, was aber natürlich fürs Rennen, was die Spannung anbelangt, wäre spannender wäre, wenn es andersrum wäre. Arthur Uzoo hat das Rennen auch schon gewonnen, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Normalerweise würde man immer sagen, hat Patrick den im Sack, aber das ist halt dann auch wieder so Lanzarote, das hat halt seine eigenen Gesetze und auch ganz interessant, Patrick, der ja oftmals, gerade was die Langdistanz anbelangt, fälschlicherweise als nicht starker Radfahrer anbelangt. Das ist jetzt eine Strecke, die absolut radlastig ist, wo man gut Radfahren muss. Patrick aber natürlich ein Leichtgewicht, kommt auf dieser Strecke eigentlich ganz gut zurecht. Ist aber halt auch so eine Presserstrecke. Also da muss man eigentlich auch Watt aufs Pedal bringen, also eine höhere Wattleistung. Und das ist dann natürlich mit 65, 66 Kilo, was Patrick wahrscheinlich wiegt, schwieriger, als wenn man 70, 75, 80 Kilo aufs Pedal bringt. Nichtsdestotrotz, wenn er fit ist, wenn er gesund ist, denke ich, wird es kein Problem sein für Patrick, sich die Quali zu holen. Es ist aber halt nicht so, wie es damals bei Frodo der Fall war, der ja schon mal Zweiter auf Lanzarote geworden ist, dass er das Ding halt einfach nur zu Ende joggen muss. So wie es halt bei Sam Laidlaw der Fall ist. Bei Sam Laidlaw ist es egal, wird er 5., 6., 7. oder 20. oder 30. Der kann da einen guten Trainingstag draus machen. Patrick muss performen. Und das ist natürlich schon so, ja, in der Vorbereitung für Rot suboptimal, sage ich mal, weil Lanzarote halt auch ein Rennen ist, was gerne aufgrund der Topografie und wenn es dann richtig, richtig windet, dann ist es halt auch eine Strecke, wo man auf dem Rad gerne mal 20, 30 Minuten länger braucht als auf einer schnellen Strecke.
Das heißt, kostet auch hinten raus wieder für Rot, ja.
Das heißt, die Siegerzeit ist eher bei knapp unter 8 Stunden oder 8 Stunden als bei 7 Stunden 30. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Streckenrekord beim Ironman Lanzarote ist. Ich glaube, den hat tatsächlich sogar Andy Böcherer, der damals seinen einzigen Ironman-Sieg auf Lanzarote tatsächlich erzielt hat, der auch ein absoluter Top-Athlet aus Deutschland, der seine Karriere vor 2, 3 Jahren beendet hat. Und ich meine tatsächlich, dass Andy damals den Streckenrekord von Timo Brachte, den nämlich auch jahrelang hatte,
Genau, klar. Vorher war auf jeden Fall Timo Brachte. Ich weiß nur nicht, ob der von Andy immer noch besteht, aber ich glaube schon.
Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der, und ich glaube, der ist auch gar nicht unter 8 auf Lanzarote, ich weiß es aber nicht. Also guckst du parallel oder soll ich sonst gleich nochmal schauen?
Nee, Arthur Horshaw.
Ach, guck mal, siehst du.
8:22:31.
Oh Gott, shame on me, unter 8 schon, natürlich nicht. Also 8:22, da sieht man schon, das ist eine Stunde langsamer als Texas.
Den die Jungs. Und Frauen? Frauen?
Lucy Charles Park. Nee, Anne Haug wahrscheinlich.
Ja!
Genau.
Ja. 9:06.
9:06. Guck mal. Noch alte Zeiten. Über 8 und über 9 Stunden. Noch ein ehrliches Rennen. Und dieser Streckenrekordhalter, Arthur Urso. So heißt es, glaube ich, auf Französisch.
Mein Französisch ist so schlecht. Auf jeden Fall haben wir es falsch ausgesprochen. Vielleicht war eine Version von dir richtig.
Ich glaube, Arthur Urso klingt relativ gut. Arthur Urso ist Streckenrekordhalter. Und mit dem hat Patrick es halt auch zu tun. Und dann sind da wahrscheinlich irgendwie 2, 3 Jungs am Start, die Patrick das Leben auch noch schwer machen könnten. Das Gute ist, es gibt tatsächlich 3 Plätze bei den Frauen und bei den Männern. Und bei den Frauen stand Lucy Charles Barclay auf der Liste, oder?
Exakt, bist du absolut richtig. Ja. Und Nina Deron.
Nina Deron, genau. Also auch da 3 Plätze. Also wird super, super spannend sein. Nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Ironman Lanzarote und klar, solche Namen wie Patrick Lange und Sam Laidlaw, die sorgen natürlich, und Lucy Charles Barclay, die sorgen natürlich dafür.
Aber trotzdem kleine Felder, ne? Also wenn man guckt, Frauen 13 Profis, Männer 33 Profis, wenn du es jetzt vergleichst mit den anderen Rennen, dann ist es immer noch ein kleines Feld, aber ja, jetzt durch Sam Laidlaw, Patrick Lange und Lucy Charles Barclay natürlich 3 ganz, ganz, ganz große Namen da, was ich persönlich super cool finde, weil das Rennen dann noch mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen wird. Und ich finde das Rennen auch super, super geil. Du hast gesagt, muss man gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Rennen, muss man gemacht haben. Macht man einmal und dann nicht wieder, weil es so brutal ist. weil es kann neben dem Wind natürlich beim Laufen auf dieser Laufstrecke, wenn die Sonne da knallt, hast du auch keinen Schatten und nichts. Also das ist schon einfach ein brutal ehrliches, hartes Rennen. Die Laufstrecke ist so windanfällig. Die ist immer hoch, runter. Genau. Die ist nie flach, immer rolling.
Aber die ist, also für Patrick, ist so, die ist für Patrick.
Für Patrick super.
Die ist für Patrick natürlich perfekt. Also das muss man wirklich sagen. Ist auch eine 10 Kilometer Wendepunktstrecke, also 5 Kilometer Wendepunktstrecke oder Abschnitte a 10 Kilometer, also 4 Runden werden gelaufen, 4-mal hin und zurück, rauf und runter. Das ist natürlich für Patrick definitiv perfekt, auch die Hitzeverträglichkeit, die der Kerl hat. Also ich bin mal sehr gespannt und ist natürlich auch, muss man sagen, und ich glaube, dass sowas auch ein bisschen im Hinterkopf schlummert, ist, glaube ich, auch ein Rennen, was man gerne in den Palmarès hätte. Also muss man halt auch sagen,
ja.
Patrick hat Texas gewonnen, Patrick hat Hawaii gewonnen, ich weiß gar nicht, was hat er sonst noch für einen Ironman gewonnen? Rot hat er gewonnen, aber es ist jetzt,
das war auch Texas.
Ich meine, es war Texas, Hawaii und Rot, oder? Mhm. Also Frankfurt hat er noch nicht gewonnen,
nicht.
Das war ja auch oftmals so, dass man da, und so viele wahnsinnig andere Rennen hat er ja auch nicht gemacht, also Patrick hat sich ja wirklich immer sehr auf Hawaii konzentriert und ich meine, das Ding hat er 3-mal gewonnen. Aber es wäre natürlich cool, so ein Rennen wie Lanzarote auch in seiner Palmarès zu haben. Insofern, glaube ich, ist das natürlich auch so ein klein bisschen im Hinterkopf. Und Patrick ist natürlich auch ein Racer. Wenn der an der Siegerluft schnuppert, dann legt er den Hebel um und ich möchte nicht von ihm gejagt werden auf der Marathonstrecke. Also ja, wird super spannend sein. Und was ich auch super spannend finde, ist, wie reagiert Sam Laidlow, wenn er halt tatsächlich im Battle ist? Weil ich glaube auch nicht, dass Sam Laidlow einer ist, der sagt, ich lasse jetzt Patrick vorbeilaufen, sollte er deutlich vor ihm vom Rad steigen, wenn er die Möglichkeit hat, so einen Klassiker zu gewinnen. Ich glaube, dann ist halt das Rennen in Rot sehr, sehr schnell im Hinterkopf. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Rennen zu gewinnen, dann gehst du halt all in. Bodo hat es damals wirklich hinbekommen, hat sich von, wie heißt der US-Amerikaner, cooler Typ, der Produzent von Riegeln, Jesse Thomas hat damals Frodo geschlagen.
Ist der Frodo ist immer mit dieser Pilotbrille gelaufen.
Mit der Aviator von Ray-Ban. Geiler Typ.
Den hatte ich komplett vergessen. Geil.
Er hat seine Karriere auch schon länger beendet, aber Jesse Thomas, wirklich ein cooler Dude, ist damals an Frodo noch vorbeigelaufen. Und das muss man halt erstmal hinbekommen, wenn man die Möglichkeit hat, ein Rennen zu gewinnen. Aber Frodo hat halt auch, wirklich viele, viele Rennen gewonnen. Hat ja auch auf der Halbdistanz, auf der T100-Distanz Rennen gewonnen. Aber das wird, glaube ich, super spannend sein und ist einfach, ist halt ein super faires Rennen und hat durch den Start von Patrick und auch von Lucy natürlich immens an Aufmerksamkeit dazu gewonnen und wird spannend sein zu sehen. Also finde ich.
Super absolut. Cool. Und Aix-en-Provence ist natürlich jetzt auch noch.
Dieses Wochenende auch, genau.
73 Pro Series, was super stark besetzt ist.
Wobei Laura Philipp
auch das erste Mal sehen, wieder bei den Frauen.
Wobei ich jetzt schon, tatsächlich haben wir auch schon drüber geredet kurz, gemessen an dem, was jetzt in den letzten Pro Series Rennen unterwegs war.
Das stimmt.
Muss man sagen, ist es eher, spärlich besetzt ist nicht das richtige Wort, aber es ist keiner der Norways am Start, es ist keine Cat Matthews am Start, es ist keine...
Es ist genauso dicht, aber es fehlen halt die fünf Superstars.
Genau.
So kann man es, glaube ich, ganz gut super, bezeichnen. Also es fehlen einfach super, die Superstars.
Hast du super zusammengefasst, ganz genau. Außer Laura Philipp natürlich, also das muss man schon auch sagen. Da freut man sich natürlich, ist super gespannt. Hatte ja auch einen kurzen Krankenhausaufenthalt, hoffen wir, dass sie das alles gut weggesteckt hat, denn ich denke, bei ihr wird auch Hamburg und Rot im Kalender stehen. Also hat sie ihr, glaube ich, auch schon bekannt gegeben. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auch so der Test für sie sein. Also wird spannend sein. Auch eine relativ freundliche Zeit. Ich glaube, sehr früh morgens am Sonntag.
Laura steht aber auch auf der Startliste für Kraichgau.
Das hat sie aber letztes Jahr auch gemacht.
Beide?
Aix hat sie nicht gemacht.
Aix hatte ja Solvay gewonnen.
Genau. Aber sie hat auf jeden Fall...
Ja, Kraichgau und dann die Woche später Dingens Hamburg hat sie gemacht. Aber genau. Das wenn er jetzt dann wird sie dieses Wochenende racen, eine Woche Pause, dann nochmal ein 73 und dann Ironman. Hui.
Sind da nur zwei Wochen zwischen? Ja,
stimmt. Kraichgau ist 31.05. und genau. Hamburg ist doch 7.06.
Ja. Ja gut, aber Laura wird gut trainiert haben und wird jetzt halt...
Absolut, aber krasses Programm.
Rennen nutzen.
So, Ironman, um in den letzten drei Wochen vom Ironman 72.3 zu machen. Vielleicht chillt die einfach nur eine ganze Woche und macht dann nur die Rennen als Training.
Das kann gut sein. Und dann geht die Vorbereitung auf Rot los. Oder der Feinschliff. Die Vorbereitung ist schon abgeschlossen. Zwischen Hamburg und Rot ist das dann eher der Feinschliff, um dann wieder...
Ich guck mal ganz schnell auf Instagram. Nicht, dass sie da jetzt irgendwie schon gepostet hat, dass sie eins der Rennen nicht macht und wir jetzt Blödsinn erzählen jetzt.
Nee, das glaube ich nicht. Schande auf unsere Haut. Nee. Aber ja, Aix-en-Provence, du hast das gesagt, wird super spannend sein zu sehen. Und was ich auch noch sehr, sehr gut finde, was mich riesig gefreut hat, das Comeback von Laura Lindemann, die jetzt sich wieder zurückgemeldet hat, die ja letztes Jahr wirklich ein Jahr hatte, wo sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war nach ihrem Olympiasprint in Paris. Ich glaube, da haben sich wirklich alle, nicht nur fürs deutsche Team, sondern auch insbesondere für Laura gefreut, weil sie halt einfach schon seit Jahren die dominierende Frau auf der Kurzdistanz ist und dass sie dann den Sack wirklich zugemacht hat und olympisches Edelmetall gewonnen hat in Paris zusammen mit ihren drei Teamgefährten. Das war wirklich grandios und ich weiß noch, als wir letztes Jahr auf Lanzarote zusammen saßen und sie gesagt hat, ich würde schon gerne nochmal Weltmeisterin werden. Das ist jetzt eigentlich so das Ziel, wo ich gedacht habe, eigentlich würde es ja helfen, erstmal so ein klein bisschen Luft ranzulassen und sich vielleicht für den nächsten olympischen Zyklus zu erholen. Und tatsächlich ist es dann letztes Jahr so gekommen, ich habe es im Interview gelesen, dass sie ein klein bisschen unter Burnout gelitten hat, die Freude am Rennen oder an den Rennen verloren hat. Und das hat sie, glaube ich, mit diesem Endspurt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie wieder Bock hat zu racen. Und das freut mich wirklich sehr, dass sie wieder da ist, weil ich sie einfach auch schon ja, von klein auf quasi kenne. Weiß noch, wie sie als Schwimmerin damals am Olympiastützpunkt in Brandenburg in Potsdam von den Schwimmern zu den Triathleten gewechselt ist unter Ron Schmidt. Und dann ja wirklich zur absoluten Weltklasse-Athletin ist, mittlerweile bei Dan Lorang trainiert, also auch da in besten Händen ist, also zwei sehr, sehr gute Trainer an ihrer Seite hatte, / hat. Das war für mich so irgendwie das Comeback, was mich persönlich riesig gefreut hat, weil sie einfach wirklich so eine Vollblut-Athletin ist, die den Sport irgendwie auch aus jeder Pore lebt. Und das ist natürlich schon schön zu sehen, dass sie nach einem Jahr, wo sie so ein bisschen offline war, wieder online ist. So kann man das
absolut
formulieren.
Ja, das war richtig, richtig cool. Und ist auch noch so, morgen startet auch noch WTCS Yokohama. Auch wieder, also kurz ist das, geht auch wieder voll los. Und da finde ich aber auch ganz interessant, also am 16. Yokohama und ab Montag, den 18. Mai, also zwei Tage nach dem WTCS-Rennen in Yokohama, beginnt offiziell die Quali-Periode für LA. Also das Rennen zählt noch nicht rein, aber ja, da schlagen schon wieder die großen Olympia Schatten, wie sagt man? Jetzt hätte ich auch, ich sage einfach kein. Lass lieber.
Nein.
Die werfen irgendwas, die Schatten werfen irgendwas voraus. Das wird eh wieder falsch sein. Jetzt komm.
LA wirft seine Schatten voraus.
Ja, komm, wir beenden einfach schnell den Podcast, bevor wir uns hier verzetteln nächste Woche.
Nein, weil auch Henry Graf Zweiter geworden ist. Und das will ich auch nicht verschweigen. Das müssen wir auch sagen. Also die beiden sind mit einem Ausrufezeichen in die Saison gestartet.
Absolut.
Laura und Henry, also auch das ja ein Typ, der ja auch definitiv zu den Medaillenkandidaten in L.A. zählen kann. Also auch da, und da hast du es gesagt, L.A. wirft seine Schatten voraus. Das ist schon richtig formuliert, Nicky Boy. Das geht los, das Quali-Kriterien. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen Chebbe jetzt in der Höhe ist mit Fred. Aber das Fass lassen wir zu.
Das lassen wir zu.
Das machen wir nicht auf. Also ja, viel Spaß beim Triathlon gucken am Wochenende. Und Nicky Boy, schreib ihm mal eine WhatsApp, wie viele Kilometer er geschwommen ist. Ob er auch so wie Görke direkt unter die Dusche gegangen ist oder ob er noch die 5 Kilometer voll gemacht hat. Ich sage, er ist 6 geschwommen. Strati, der alte Streber. Streber Strati.
Ja, schauen wir mal. Ich schätze, er ist 5 geschwommen.
Streber Strati ist 6 geschwommen. Streber Strati. Schönes Wochenende und vielen Dank.
Stark. Genau, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.